Guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer Diskussion, ein Jahr rot-rot-grüne Kulturpolitik in Thüringen, wozu der Thüringer Kulturrat, der Kulturrat Thüringen, eingeladen hat. Die Diskutanten sind Ihnen zum Teil bekannt, gleichwohl möchte ich sie Ihnen vorstellen. Eingeladen worden ist der Kulturminister und Chef der Staatskanzlei, genauer gesagt der Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Seine Staatssekretärin hat er mitgebracht, Frau Dr. Babette Winter. Professor Dr. Eckhard Lange steht als Präsident des Kulturrates und Präsident des Kulturrates Thüringen und Präsident des Landesmusikrates heute Abend uns zur Verfügung. Petra Rottschalk, Vizepräsidentin des Kulturrates in Thüringen und stellvertretende Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Thüringen, gleichzeitig auch noch im Hauptberuf die Fachdienstleiterin Kultur, Sport, Jugend, Tourismus und so weiter in Rudolstadt. Dr. Lutz Unbehauen, neben Herrn Lange, auch ein Vizepräsident des Kulturrates in Thüringen, stellvertretender Vorsitzender des Museumsverbandes. Ich stelle mir jetzt den Kulturrat so vor, als würde er in einem Schloss Bellevue mit Präsidenten und Vizepräsidenten logieren. So ist das, ja? So, und zuletzt, last but not least, Steffen Mensching, Intendant des Theaters, des Landestheaters Rudolstadt. Und mein Name ist Jörg Sowiela. Ich bin Redakteur im Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, MDR Figaro. Ja, der Kulturrat hat eingeladen und hat in seiner Einladung eine ganze Reihe von Fragen hineingeschrieben, die Sie möglicherweise in der Einladung gelesen haben. Die will ich Ihnen jetzt alle nicht vorlesen. Wir werden sicherlich noch zu guten Teilen auf diese Fragen zu sprechen kommen. Ein Signal wurde mir vermittelt, und das sollte ich vielleicht auch hier hineinbringen. Ein Signal wurde mir vermittelt, dass ein positives Signal in diesem Jahr war aus dem Kulturrat. Mir wurde gesagt, in diesem Jahr oder seitdem es diese Regierung gibt, die rot-rot-grüne Regierung seit einem Jahr, es ist noch nie so viel über Kultur geredet worden wie in diesem Jahr. Das sei unter anderem schon mal etwas sehr Positives. Herr Hoff, Sie haben ja eine ganze Weile gebraucht, verständlicherweise, um in Ihren Ressorts und in Ihrem Ressort speziell die Stühle zu rücken. Arbeitet denn jetzt dieses Ressort zur Gänze effektiv und arbeitet es eigentlich auch zur Gänze gänzlich in der Staatskanzlei oder sitzen da noch welche am Steigerwald?
Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich stelle fest, dass wir diesmal etwas getrennter von der Kultur diskutieren als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal hatten wir keine Tische dazwischen. Nach einem Jahr muss das also so ein bisschen autoritärer strukturiert sein. Schade. Zu der Frage. Grundsätzlich ist es ja, glaube ich, so, dass Regierungswechsel passieren und sich in den Koalitionsverhandlungen man über Ressortstrukturen Gedanken macht und gleichzeitig bleibt das Arbeitsfeld für den absolut überwiegenden Teil der Beschäftigten ja gleich. Nach dem Prinzip, die Regierungen kommen und gehen, die Verwaltungen bleiben bestehen. Aber wir hatten, glaube ich, gar nicht lange gebraucht, bis die Kulturverwaltung auf voller Tour lief, weil damit hat sie nie aufgehört gehabt. Also nur mal ein Beispiel, weil findet ja gerade eine Parallelveranstaltung statt, bedauerlicherweise. Wobei dieser Termin ja früher feststand, aber am 26.11. hatte sich der damalige Minister Matschi mit Theatern getroffen und mit denen diskutiert und wir haben an diese Gespräche angeschlossen. Der ehemalige Kulturminister hatte ein Volontariatsprogramm initiiert und vorgehabt, es umzusetzen. Es ist dann Gegenstand der Koalitionsverhandlungen geworden, wir haben es in diesem Jahr umgesetzt. Und so könnte ich noch eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen. Das heißt also, die Kulturverwaltung ist integraler Bestandteil der Staatskanzlei und läuft auch in den letzten 12 Monaten in gewohnter Form auf Hochtour.
Hat denn das Vorteile, dass es in der Staatskanzlei angesiedelt ist? Vor einem Jahr haben wir ja unter anderem auch ein bisschen spekuliert darüber, was passiert da, wenn das eigenständige Ressort in ein anderes Ressort hineinkommt. Hat das auch Vorteile gegenüber dem Ministerpräsidenten? Ist der an der Kultur interessiert? Befragt er Sie immer mal so auf dem Flur? Na Hoff, was macht Sie, die Kultur?
Der Ministerpräsident ist selbstverständlich ausgesprochen kulturaffin. Die Form, wie der Ministerpräsident und ich uns austauschen, geht weit über Flurgespräche hinaus. Das sozusagen, darauf will ich im Subtext die Frage aufgreifend gleich antworten. Aber natürlich tauschen wir uns auch relativ intensiv über Detailthemen der Kulturpolitik aus, aber natürlich auch über die grundsätzlichen Linien. Letzte Woche erst in der Rücksprache gemeinsam mit der Staatssekretärin über Reformationsjahr gesprochen, aber auch über Kulturfestivale in Thüringen. Insofern ist er tatsächlich ein ausgesprochen kulturinteressierter MP. Aber die Befürchtung, die es im letzten Jahr gab, war ja vor allem die, dass mit dem Übergang der Kultur zur Staatskanzlei ein höherer Einfluss des Staates unter dieser rot-rot-grünen Landesregierung auf die Kultur selbst, sagen wir mal, droht. Das hat sich, glaube ich, nicht bestätigt, sondern es hat sich gezeigt, dass wir versucht haben, zum Teil ist uns das auch gelungen, wahrscheinlich nicht so viel, wie wir uns das selbst gewünscht hätten, einen sehr partizipativen Umgang mit der Kultur zu pflegen. Aber ich glaube, in der Sache selbst ist die Tatsache, dass in diesem Jahr so viel über Kulturpolitik geredet wurde wie selten, das haben Sie ja dargestellt, das würde ich schon sagen, ist nicht nur die Arbeit von Frau Dr. Winter und mir, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass wahrgenommen wird, dass die Kulturpolitik in dieser Landesregierung ein wichtiges Themenfeld ist.
Wenn ich das Koalitionspapier richtig gelesen habe, wollen Sie also nach und nach alle Bereiche der Thüringer Kultur auf den Prüfstand stellen und möglicherweise auch evaluieren. Bleibt es bei diesem Anspruch?
Ich habe ja im letzten Jahr gesagt, Evaluation heißt nicht, dass sich irgendjemand verstecken muss unter dem Gesichtspunkt, da ist was schlecht und das versuchen wir jetzt rauszufinden, sondern es geht vor allem darum, dass wir nicht einseitig Teile der Kultur in den Blick nehmen wollen und uns nur um die kümmern wollen und andere bleiben außen vor, sondern dass wir uns tatsächlich der Kultur in ihrer Gesamtheit widmen müssen und viele Themen bearbeiten Frau Dr. Winter und ich gemeinsam, haben aber auch Schwerpunkte gebildet. Na, ein Beispiel, da kann Frau Winter viel, viel detaillierter zu sprechen, ist die ganze Arbeit an Kulturdenkmälern, Schlössern, Herrenhäusern, Burgen etc., die mit viel, viel Arbeit verbunden sind, wo es um die Aufgaben von kommunalen Denkmalschutzbehörden geht etc. Die Soziokultur ist für uns ein großes Thema, auch die Entwicklung von Festivalkultur, aber natürlich auch die Fortführung der Erkenntnisse aus den Kulturentwicklungskonzeptionen und natürlich ein ganz großes neues Thema, das dieses Jahr dazu kam, über interkulturelle Kultur in Thüringen nicht nur als etwas zu sprechen, was man vielleicht auch mal machen müsste, sondern es als einen Gegenstand unserer Alltagsherausforderung zu sehen. Und darüber haben wir tatsächlich vor einem Jahr, das hatten wir mal so angerissen, aber das war nicht Hauptgegenstand und das hat sich natürlich in diesem Jahr als ein Thema herausgebildet. Das heißt also, die Abarbeitung des Koalitionsvertrages und die Wahrnehmung aktueller Herausforderungen heißt, den gesamten Kulturbereich stetig in den Blick zu nehmen. Und da bin ich auch sehr froh, will das an der Stelle auch nochmal sagen, dass in den Referaten der Kulturverwaltung auf der einen Seite, aber auch in den Verbänden, in den Institutionen und eben auch bei den kommunalen Kulturakteuren, die bedauerlicherweise häufig viel zu viele weitere Aufgaben haben und sich nicht ausschließlich der Kultur widmen können. Als Kulturdezernenten beispielsweise ist ein Thema, das uns beschäftigt. Und ganz letzter Satz, genau deshalb haben wir gesagt, wollen wir das Thema Kulturfördergesetz, Gebietsstruktur auch als eins nutzen, darüber zu reden, was ist eigentlich die notwendige kommunale Basisinfrastruktur, die wir brauchen und was heißt das auch auf der Verwaltungsseite. Das alles ist unter dem Gesichtspunkt Evaluation mit gemeint und nicht nach dem Voss'schen Prinzip, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Krüppchen.
Mhm. Mit dem Voss meinten Sie den ehemaligen Finanzminister, habe ich das richtig verstanden?
In der Tat.
Seit einem Monat wird über Theater diskutiert und beginnen wir doch mal mit dem größten Brocken und dem aktuellsten Brocken, den Theatern. Zur Stunde findet ja in Weimar, Sie haben es ja schon erwähnt, Herr Hoff, eine Parallelveranstaltung statt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir das zusammengeführt hätten, zumindest das Auditorium zusammengeführt hätten, denn da gibt es sicherlich auch einige Interessenten, die gerne heute Abend hier gewesen wären und wir wären vielleicht auch gerne in Weimar gewesen. Aber wir wollen ja heute Abend nicht nur über die Theater reden, die sind ein Standbein der Kultur, aber es gibt ja auch mehrere Standbeine der Kultur oder ein Spielbein der Kultur, könnte man vielleicht sagen, wenn man sozusagen im Bilde der Theater bleiben will. Wir wollen versuchen, dieses Gespräch über die neue thüringische Kulturpolitik ein bisschen oder die neue thüringische Kulturpolitik ein bisschen in diesem Gespräch unter die Lupe zu nehmen. Die Museumsleute, Sie haben es auch erfahren, sind ja ohnehin immer ein bisschen sauer, wenn die Theaterleute samt ihrem Publikum ihre Stimme erheben. So eine Lobby hätten die Museumsleute auch gerne mal. Und der Kulturrat hat ja eine Reihe von Fragen gestellt. Mal sehen, wie weit wir mit diesen Fragen kommen. Aber bleiben wir mal bei dem elaborierten Konzept, das Sie vorgelegt haben, Herr Hoff, zu den Theatern, das ausweist vom Status quo, der so bleiben könnte, in den nächsten 5, möglicherweise auch in den nächsten 10 Jahren bis hin zu Kooperationsdreiecken. Steffen Mensching hat letztens gesagt, es könnte sogar ein Fünfeck werden, Orchesterfusionen, Theaterverbänden. Wenn man da mal genau hinschaut, ist das ja in vielen Fällen dann auch ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Die Reaktionen waren verhalten bis ablehnend. Steffen Mensching, wie haben Sie dieses Konzept gelesen und was haben Sie da mitgenommen für Ihr Haus?
Bevor man sozusagen was zu lesen bekam, wurden ja lange Gespräche geführt. Das ist also sozusagen ein zentrales Motiv des heutigen Abends, wie viel über Kultur geredet wurde in der Vergangenheit und heute, wenn in Weimar sich getroffen wird mit den Bürgermeistern und den Intendanten, ist das auch wieder belegt, auch da wird wieder geredet. Das kann man einerseits sehr positiv sehen und ich sehe es auch wirklich positiv, dass die Intendanten, aber auch die kommunalen Träger in diese Gespräche mit hineinbezogen wurden. Zum anderen hat sich das natürlich auch auf die Dauer der Auseinandersetzung und der Fragestellung ausgewirkt. Wir sind jetzt im Dezember, wir wären eigentlich als Intendanten, sagen wir mal, zur Sommerpause gerne schon an dem Stand gewesen, an dem wir jetzt sind. Es hat nicht geklappt, wenn so viele Leute zusammenkommen, gibt es sehr viele Meinungen, es gibt sehr viele lokale Interessen, die da zusammengeführt werden müssen. Da müssen Kompromisse gefunden werden und ich glaube, wir sind genau an dem Punkt jetzt, wo so etwas beginnt, wo man versucht zu sortieren, ja, was wollen die Kommunen, was wollen die Theater, was stellt sich das Land vor und wie kommt das alles zusammen, wie kann man vernünftige Lösungen finden. Klar, alter Wein in neuen Schläuchen, das stimmt. Es gab diese Modelle, die jetzt teilweise diskutiert wurden, schon früher, die sind nicht jetzt erfunden worden, aber sie sind im Gespräch mit den Praktikern, den Theaterleuten entwickelt worden. Und zwar so entwickelt worden, dass man nicht gesagt hat, okay, wir einigen uns jetzt auf das Modell A, es gibt nur eins, sondern es gab mehrere Modelle, die dann auch vorgestellt wurden. Und das, finde ich, ist schon ein neuer Ansatz und auch ein Ansatz, das muss man einfach fairerweise mal, glaube ich, auch zugestehen. Es gab ja auch ganz andere Betrachtungen, vor allen Dingen in den Medien. Aber ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen Ländern, Bundesländern, auch anderen neuen Bundesländern, ein anderer Politik- und Kulturpolitikstil, der hier versucht wurde. Versucht wurde heißt auch, dass man natürlich irgendwann auch an bestimmte Grenzen gestoßen ist und dass auch bestimmte intensive und klare Widersprüche dann aufgetreten sind. Klar, die Kollegen, die heute in Weimar zusammensitzen, werden genau dieses Problem heute haben und wieder diskutieren. Es gibt für bestimmte Modelle, die da diskutiert wurden, da gibt es Meinungen, da gibt es Einschätzungen, Polaritäten. Es gibt genug Leute, die diese Veränderungen nicht wollen. Ich persönlich habe von Anfang an gesagt, es ist sinnvoll, über Veränderungen nachzudenken. Wenn man, und das war einer der Ansätze der neuen Regierung, die auch nicht mehr so ganz neu ist, aber der Regierung, die jetzt sozusagen am Ruder ist, war eines der Fragestellungen, die, wie sieht es aus in 10, 15, 20 Jahren, wenn man prognostiziert, finde ich, ist ein wichtiger Ansatzpunkt, der unsere Interessen als Theaterleiter, glaube ich, auch trifft, weil die kurzfristig über 4 Jahre immer wieder neu diskutierenden Verträge sind natürlich ein Graus für bestimmte Theaterleute, gerade für die, die sozusagen unsicher gefördert sind, wie die kleinen Theater, ist das eine echte Katastrophe. Man fragt sich, wie kommt man über die nächsten 4 Jahre? Ist diese Struktur, mit der man jetzt rechnet, 2018 überhaupt noch relevant? Da zu versuchen, langfristiger Sicherheiten zu schaffen, finde ich richtig. Ich finde es richtig, die Kommunen mit ins Boot zu nehmen und nun muss man sortieren, was ist machbar. Und ich finde, vielleicht um das nicht zu lange zu reden, ich finde es auch klug nachzudenken, unter den demografischen, unter den finanziellen Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, wie ist es sinnvoll, in Thüringen Theater vielleicht auch neu zu strukturieren? Und da ist man beim Stichwort Kooperation, beziehungsweise klar, das Schreckenswort Fusion kann man auch in den Mund nehmen. Aber was macht Sinn? Und zwar, was macht Sinn, nicht um irgendetwas zu verändern a priori, weil es irgendwie Spaß macht, Strukturen zu verändern, sondern um ein kulturelles Angebot, das jetzt in Thüringen existiert, weiter zu verstetigen, auch für die nächsten 10 Jahre.
Stichwort Kooperation, wie sieht denn das für Ihr Haus aus? Was könnten Sie sich denn vorstellen aufgrund dieses Papiers oder was zeichnet sich für Sie ab in Rudolstadt? Also Sie sprachen ja letztens von einem Fünfeck, deswegen habe ich es auch schon mal erwähnt, also nicht nur dieses Dreieck Nordhausen, Eisenach, Rudolstadt, sondern es könnte da auch noch mehreres passieren.
Ja, das ist vielleicht insofern, es ist einer der sozusagen Standortdiskussionen, die hier geführt wird, das ist dieses sogenannte Kooperationsdreieck, das haben wir als Rudolstädter sehr stark mit ins Gespräch gebracht. Zu Beginn dieser Gesprächsrunden. Wir glauben, und das war der erste Ansatzpunkt, dass zwischen den Städten Nordhausen und Rudolstadt eine Kooperation seit 10 Jahren existiert, die funktioniert mit allen Wenn und Abers, aber sie ist für beide Standorte produktiv und hat, glaube ich, auch ein Programm entwickelt, was irgendwie für die Leute vor Ort funktioniert und auch von den kommunalen Trägern mitgetragen wird. Wir sind der Meinung, dass zwischen den Standorten Eisenach, Rudolstadt und Nordhausen viele Überschneidungen existieren. Die Bühnengrößen, ganz praktisch, die Bühnengrößen sind irgendwie kompatibel. Man kann da wirklich etwas austauschen. Es sind Städte mit ähnlicher Tradition und Vergangenheit. Es sind kleine Städte. Die Sozialstruktur des Publikums ist entsprechend. Das heißt, ein Programm, jedenfalls unserer Erfahrung nach, was in Rudolstadt funktioniert, hat in Nordhausen ganz gute Chancen auch anzukommen. Nach sicherlich nicht anders. Aus dem Aspekt heraus kamen wir zu einer Möglichkeit, zu einer Überlegung, wie sind da Kooperationsmöglichkeiten auszuweiten. Hinzu kommt die schwierige Situation in Eisenach, um die viele hier wissen. Ich meine jetzt nicht nur die ökonomische Situation, sondern auch der Bestand, der in Eisenach existiert, mit einer Kapelle, die 24 Musiker hat. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das Repertoire relativ begrenzt. Das sind ja Folgen von Theaterstrukturen, die in der Vergangenheit liegen, die sind nicht glücklich. Wie geht man damit um? Wie kann man damit umgehen? Wie kann die Stadt, Rudolstadt und das Land, Eisenach und das Land so etwas vielleicht für die Zukunft lösen? Das sind Fragen. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Wir waren am Anfang der Überlegung gefolgt, zu sagen, okay, unser Orchester, auch relativ klein, auch ein strukturverändertes Orchester, könne mit den Eisenachern zusammengehen. Wir haben uns dann in Gesprächen überzeugen lassen, dass das nicht sinnvoll ist, dass das wahrscheinlich nicht der bessere Weg ist, sondern vielleicht ist das Zusammengehen von Gotha und Eisenach der praktischere Weg. Arbeitsrechtlich, aber auch sozusagen für die einzelnen Musiker, technologisch, von den Verkehrswegen und so weiter. Trotzdem glauben wir, dass ein Austausch zwischen diesen drei Standorten möglich ist und da bieten wir natürlich vor allen Dingen unser Schauspiel an. Und ich denke, da wird man, wenn man das praktiziert, auf viele Fragen stoßen. Das ist bei uns in der Kooperation zwischen Nordhausen und Rudolstadt auch passiert, als wir damit vor 10 Jahren angefangen haben. Aber ich denke, sowas ist lösbar. Und Jans, zum Schluss vielleicht, der erste Ansatzpunkt für mich war natürlich auch der zu sagen, okay, wenn ich mein Schauspiel in einer Stadt wie Rudolstadt und Saalfeld 10-mal spiele, wenn ich es in Nordhausen anbieten kann, spiele ich eine Schauspielinszenierung 15 bis 20 Mal. Und wenn ich sie in Eisenach spielen kann, spiele ich sie vielleicht 30 Mal. Das ist ökonomisch sinnvoll, das ist für die Schauspieler ein Gewinn, weil man natürlich, nachdem eine Vorstellung nur 10-mal gelaufen ist, da ist man gerade etwas warm mit einem solchen Produkt, ja, und lernt sozusagen natürlich auch in einer Schauspielarbeit sozusagen ein Stück lieben auf der Bühne. Für die Schauspieler ist es wirklich, man redet ja immer über die Probleme, die Künstler haben, wenn solche Fusionen stattfinden. Man kann auch darüber reden, welchen Mehrgewinn Künstler durch eine solche Fusion kriegen. Für die Schauspieler ist es ein Gewinn, ein Stück 30 Mal zu spielen und nicht nach 10 Mal zu sagen, okay, das war's. Und ich glaube, es macht Sinn, weil ich der Überzeugung bin, dass die Programme, die wir an den einzelnen Orten machen, in den anderen funktionieren. Kurze Bemerkung noch, wie das zu praktizieren ist, deswegen das Fünfeck, es geht wahrscheinlich mit 3 Standorten eben nicht, wenn man bestimmte Sparten an den einzelnen Häusern bewahren will. Aber das ist jetzt vielleicht zu detailliert. Genau, das muss
das
man nicht
vertiefen. Das dürfte sich ja dann möglicherweise in der Diskussion herausstellen, beziehungsweise in der Überprüfung dessen, was die Staatskanzlei und Minister Hoff und Frau Winter vorgeschlagen haben. Sie sind pragmatisch, vorsichtig optimistisch, das entnehme ich Ihren Worten. Herr Minister, Sie haben ja nun in den nächsten Tagen und haben schon angefangen damit, einen wahren Podiumsgesprächsmarathon zu bewältigen. Sie sind, ich muss mal nachschauen, morgen in Gera, Donnerstag in Jena, nächsten Montag in Nordhausen, tags darauf in Weimar und dann von heute ausgerechnet in 14 Tagen nochmal im Theater Erfurt und werden dort vor Publikum über Ihre Pläne sprechen und sie nochmal darlegen. Sie hatten nun schon in Altenburg einen Auftritt und was ich der Presse entnahm, war die Stimmung euphorisch. So jedenfalls wurde es dargestellt in der Presse. Wie sozusagen euphorische Stimmungen entstehen. Journalisten schreiben darüber, andere lesen es und glauben es. Also, das war jetzt noch keine Frage, aber ich wollte Sie einfach fragen, es gab ja auch schon nach der Veröffentlichung dieses Papiers, also nach der offiziellen Veröffentlichung, wir haben ja die Geschichte der inoffiziellen alle mit großer Freude miterlebt, hinter den Kulissen weiterhin mit beteiligten Gespräche mit Ihnen und den Betroffenen in Anführungsstriche. In welche Richtung bewegen sich denn die Meinungen? Die öffentliche Meinung war ja erst einmal ein bisschen verhalten und wie das zu erwarten war, in Weimar dann auch erstmal ablehnend oder auch anderswo ablehnend. Aber trotzdem würde ich doch mal noch Sie bitten, schon mal so aus Ihrer Sicht eine Richtung vorzugeben.
So eine Diskussion führt man ja nicht als Selbstzweck, also nach dem Prinzip und dann Diskussion auch abgehakt, sondern eine Diskussion kann man, glaube ich, nur dann intensiv führen, wenn man tatsächlich ein Interesse daran hat, zuzuhören und die Argumente aufzunehmen und damit auch eigene Vorschläge nochmal selber zur Diskussion zu stellen. Und wenn man das ernsthaft tut, dann kann man auch nicht reingehen in die Diskussion nach dem Prinzip, es gibt nur eine Wahrheit, friss oder stirb. Und das war von Frau Winter und mir von Anfang an wirklich auch der gemeinsame Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass in der Diskussion, die wir führen wollen, es tatsächlich darum geht, festzustellen, wie jenseits von der Tatsache, dass es natürlich die Erwartung gibt, dass eine Landesregierung sagt, wofür steht sie? Also auch in so eine Diskussion reinzugehen und zu sagen, sucht euch was aus, wir machen das dann, sondern du musst schon reingehen, auch sagen, was ist deine Präferenz? Du musst gleichzeitig sagen, wenn es einen besseren Vorschlag als die Präferenz gibt und wie in der Diskussion feststellen, dass der auch gleichwertig ist, dann warum nicht? Also das ist der Sinn von Partizipation und da haben wir von Anfang an auch die gleiche Überzeugung gehabt, ob wir nun beide die Überzeugung auch haben, weil wir eben Frau Winter viel länger als ich auch mal im Umweltbereich tätig waren und es dort ja diesen eben auf Mediation, auch auf Beteiligung setzenden Ansatz gibt. Aber auf jeden Fall waren wir uns da von Anfang an einig, dass wir das wollen und ich denke, dass sich das im Ergebnis auszahlt in zweifacher Hinsicht. Zum einen, es gibt sehr häufig an uns die Rückmeldung, dass gesagt wird, in dieser Form auch einen Zugang zu einer Staatssekretärin und einem Minister zu haben, auch eingeladen zu werden, wenn man irgendwie rummeckert, eine Nachricht zu bekommen, wir haben gelesen, dass Sie die und die Meinung haben, können wir die vielleicht im Gespräch auch nochmal weiter ausführen. Das ist ja etwas, was wir nicht nur im Theaterbereich praktizieren, das praktizieren wir auch an anderer Stelle. Also Museumsverband macht eine Erklärung und sagt, die Theater werden bevorzugt, die kriegen so viel Geld und wir werden nicht berücksichtigt, führt dazu, dass wir uns entscheiden, an den Museumsverband zu schreiben und zwar an dem Tag, an dem wir irgendwie die Erklärung bekommen, die in der Presse veröffentlicht wurde, wir haben sie nicht vorher gekriegt, zu sagen, okay, wir sind sehr interessiert daran, das Gespräch mit Ihnen zu führen und das ist ein Grundprinzip von aus meiner Sicht rot-rot-grüner Politik und natürlich auch rot-rot-grüner Kulturpolitik, sich auf Augenhöhe zu begegnen und Dinge ernst zu nehmen. Wohin die Diskussion führt, kann man natürlich nicht genau sagen. Vielleicht zwei Hinweise auf eine mögliche Richtung. Das eine ist, wir haben die Diskussion angefangen, erstens, weil die Theaterverträge auslaufen und zweitens, weil wir gesagt haben, wir möchten den Window of Opportunity deshalb nutzen, wo nicht so eine Diskussion unter der Maßgabe, so und so viel muss eingespart geführt werden, sondern wir haben letztes Jahr in der Diskussion, Sie werden sich erinnern, gesagt, der Kulturhaushalt ist keine Einbahnstraße, die nur nach oben geht. Dabei bleiben wir auch. Und gleichzeitig haben wir gesagt, müssen wir natürlich auch für den Kulturbereich mehr Geld ausgeben, aber mehr Geld ausgeben nicht nur, damit alles so bleibt, wie es ist, sondern müssen uns tatsächlich Strukturen unter dem Gesichtspunkt anschauen, was können wir besser machen als das, was jetzt ist. Und diese Diskussion ist eine schwierige. Gleichzeitig gibt es etwas, was ich mal so beschrieben habe, auch Ihre Kolleginnen und Kollegen haben ein bestimmtes Bild von Thüringen, das heißt, Reformen in Thüringen können nicht erfolgreich sein. Wenn das jemand versucht, dann stellen sich auch Ihre Kolleginnen und Kollegen gerne hin und schauen zu, wie derjenige, der es versucht, mal so richtig auf die Fresse fliegt. Um dann zu schreiben...
Daraus besteht Journalismus.
Genau. Nicht?
Also eine gute Nachricht ist keine Nachricht.
Ja, ja, also das ist, schon, ist auch okay, ist geschenkt, ist halt Ihr Business und mein Business. Aber unter dem Gesichtspunkt sage ich auch... Ich mache Ihnen auch gar keinen Vorwurf, sondern ich sage nur, den Beweis unter diesen Bedingungen, den Beweis anzutreten, dass die Self-Fulfilling Prophecy eben nicht zwangsläufig ist, so wie der Stein nach unten fällt, wenn ich ihn loslasse, ist nicht die einfachste Übung. Und insofern sage ich auch, ist das, was in den so einer Veranstaltung wie in Altenburg passiert, auch an Dynamik in so einem Raum passiert, für mich sogar noch spannender als der Artikel hintendrein, weil er möglicherweise auch nur eine subjektive Sicht wiedergibt, nämlich die desjenigen, der sie schreibt. Und in dem Raum, finde ich, hast du aber ganz häufig eine Dynamik von Leute fühlen sich ernst genommen, Leute werden auch etwas los. Und damit bin ich beim ganz letzten Satz. Natürlich, das war in Altenburg, Sie haben das ja angesprochen, die Veranstaltung, da sagte eben einer, naja, Sie müssen einfach damit leben, Sie werden halt auch verantwortlich gemacht für alles, was Matti, Geiber, Göbel und so weiter alles vorher gemacht haben, wo ich sage, ist okay. Ich finde nur, wenn wir beide dann ein Papier vorlegen, dann muss eben auch geguckt werden, nicht wie viel Göbel, Matti und so weiter ist da drin, sondern was ist da drin, was Winter und Hoff als Kulturpolitik vorhaben. Da wird sich vieles von Matti wiederfinden, klar, weil wir auch Kontinuitäten praktizieren, aber man muss eben nicht sozusagen in dem Papier nur die akkumulierten Enttäuschungserfahrungen versuchen wiederzufinden, sondern auch das, was möglicherweise eben das ist, was wir tatsächlich sagen. Und da ist es eben nicht so, dass die Zukunft nur die Vergangenheit ist, die durch eine andere Tür wieder reinkommt.
Sie haben das eben so schön gesagt mit der Self-Fulfilling Prophecy, Scheitern als Chance, wieder scheitern, erfolgreich scheitern. Darüber können wir uns ja dann mal unterhalten in 4 Jahren, ob da etwas anders gekommen ist in den 5 Jahren dieser Legislaturperiode. Aber Sie haben den Ball in Richtung Museum oder in Richtung Museen geworfen. Und da will ich doch jetzt dann mal das Wort an Lutz Unbehauen weitergeben. Der Museumsverband hat ja Klage geführt, beredte Klage vor einer Woche, darüber, dass die Theater, ich habe es ja schon angedeutet, immer im Mittelpunkt stehen und dass es eine nicht gerade lineare Entwicklung gibt. So habe ich das Papier des Museumsverbandes verstanden. Erklären Sie uns das bitte mal ein bisschen.
Das ist zumindest die öffentliche Wahrnehmung.
Sehen Sie, ich habe sie wiedergegeben.
Ja. Wir haben das natürlich sehr gut verfolgt. Herr Mensching hat das ja dargelegt, wie dieses Papier entstanden ist. Und ich denke, unser Einwurf, an der Debatte beteiligt zu werden, richtet sich nicht gegen das Konzept, das klug durchdacht ist. Nur, Herr Hoff hat es gerade gesagt, wenn wir eben einen gleichbleibenden Kulturhaushalt haben oder den jetzt so festzurren, dann muss man sich natürlich fragen, wo dann bestimmte Summen herkommen, um andere Bereiche nicht zu mindern. Das war also unsere Überlegung und deswegen natürlich da eine Meldung. Man muss natürlich im Hintergrund jetzt wissen, dass seit 1990 in den thüringischen Museen jede zweite Fachkraft weggefallen ist, also das Fachpersonal erheblich reduziert worden ist, dass frei werdende Stellen auch nicht wieder besetzt wurden. Das geht jetzt nicht in Richtung des Landes, das muss man mal so sagen, sondern das geht eben auch in Richtung der Museumsträger und zwar ganz direkt. Und was natürlich auch ein Problem ist, was in der Öffentlichkeit vielleicht so nicht bekannt ist, dass die Eingruppierungen nicht entsprechend dem Stellenprofil erfolgen. Das ist natürlich auch wiederum eine Sache des Trägers. Also wir haben da eine Mischung von Dingen, die wir angehen müssen, die wir gemeinsam angehen müssen, und deswegen natürlich auch unser Einwurf, den wir am 1. September an die Presse gegeben haben.
Was erwarten Sie?
Also Herr Hoff hat es ja schon gesagt, das Angebot zum Gespräch ist gemacht worden. Wir werden das natürlich dankbar annehmen. Und es ist natürlich so, dass wir ja auch durchaus Teilerfolge haben gemeinsam. Also das Volontärprogramm ist auf den Weg gebracht. Es gibt einen Haushaltstitel für Restaurierung und Provenienzforschung. Das muss man natürlich sagen. Und ich will für die Museen eigentlich noch mal eine böse Überraschung sagen. Das war die Regierung Althaus. Und zwar Ende 2004 beschloss man, dass alle nicht vertraglich gebundenen Kulturleistungen reduziert. Und das bedeutet unter anderem für die Museen, zum Beispiel in Mühlhausen, Rudolstadt, Sondershausen, viele andere institutionell geförderte Bereiche, dass alles auf Null gesetzt worden ist. Und nur dank einer intensiven politischen Arbeit, auch durch die Landtagsabgeordneten, ist es gelungen, das Ganze wieder anzuheben und wirklich schrittweise wieder auskömmlich zu arbeiten. Und das ist natürlich ein ganz verheerendes Signal, wenn sowas erstmal so weit kommt. Weil Sie machen ja im Grunde genommen mit einem Schlag natürlich eine kulturelle Infrastruktur völlig kaputt. Und die Träger haben ja damals auch nicht lange gefackelt. Und es wurden natürlich sofort Umbesetzungen vorgenommen, Entlassungen. Und das muss man natürlich alles wissen, was passieren kann, wenn eben so relativ rücksichtslos zu dieser Zeit gehandelt worden ist.
Aber erwarten Sie nicht auch mehr Geld? Also wir reden über Kultur und Minister Hoff hat es ja vorsichtig angedeutet. Ich habe am Freitagabend dem Gespräch, dem Rededuell, wie es angekündigt war, im Weimarer Stadtschloss gelauscht zwischen Bodo Ramelow und Mike Moring, wo es natürlich auch und ganz entschieden, wenn sich zwei Haushaltspolitiker treffen, ganz entschieden um den Haushalt und um die Haushalte und um das Geld ging. Aber wir reden ja, wenn wir über Kultur reden, das ist ja immer ein Jargon der, man könnte vielleicht sagen, monetären Uneigentlichkeit, also ein verdecktes Reden über Geld. Und bevor wir weiterreden, ich muss mal nochmal diese vielleicht auch sehr naive Frage an Sie geben, an die beiden aus der Administration. Die grundsätzliche Frage, wir reden über Geld, folglich über Kultur, folglich über Geld. Aber es wird immer davon gesprochen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Man muss doch an irgendeiner Stelle auch einen Aufwuchs an Geld in die Kultur hineingeben. Nicken Sie, gut, können wir weitermachen. Frau Winter vielleicht, ja, Frau Winter.
Ich nehme jetzt einfach mal das Mikro.
Bitte, bitte.
Wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr, als wir gerade ein paar Tage im Amt waren, gingen ja einige Leute hinterher raus aus der Diskussion und sagten, naja, wenigstens sind sie ehrlich, weil wir gesagt haben, wir wollen den Kulturhaushalt, wie es im Koalitionsvertrag steht, verstetigen. Verstetigen heißt, das haben wir jetzt auch für den Doppelhaushalt geschafft. Wir haben auch ein gewisses Maß an Aufwüchsen drin und es ist so gesehen kein Sparen. Also man kann ja immer lange diskutieren, was verstehen wir denn unter Sparen. Ich habe auch gelernt in diesem ein Jahr Amtszeit jetzt, dass Sparen schon heißt, ich gebe nicht die Aufwüchse, wie sie eigentlich erwartet werden. Auch das ist schon Sparen. Wir hoffen mal alle und sind im Moment jetzt für den Doppelhaushalt ja sicher und für die Jahre drauf zuversichtlich, dass wir nicht in echtes Sparen im Sinne von weniger Geld ausgeben. Dann kommen wir in die Situation, wo Herr Unbehauen gerade diese negativen Erfahrungen, die ja wirklich Kahlschlag waren, die ja einfach noch nachwirken, dann beschrieben hat. Das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir haben einen Kulturhaushalt, der vielleicht nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre, wie es, glaube ich, auch für uns beide hier von politischer Seite definitiv wünschenswert gewesen wäre, nicht in dem Maße steigt, aber er steigt. Und wir müssen versuchen, auch da drin, so gesehen war ich neben dem ersten Reflex sonst gar nicht mal böse über das Schreiben des Museumsverbandes, nämlich, dass nicht diejenigen das meiste Geld oder eher noch was drauf bekommen, die am lautesten schreien, die Schals um Theater wickeln, sondern auch diejenigen, die so eher zur stilleren Kategorie, und nehmen Sie mir das nicht übel, aber man sagt ja immer, die Museumsleute, die Bibliotheken, das sind erfahrungsgemäß nicht so die Menschen, die so die Massen auf die Straße bringen oder so, sind halt einfach andere Kulturakteure. Mein Lieblingskind sind ja auch mit die Archive. Meine Mitarbeiter haben es schon, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Die schreien auch nicht, die Mitarbeiter dort, und trotzdem machen sie eine wertvolle Kulturarbeit, sind Kulturinstitutionen auch vor Ort und bewahren ein Kulturerbe, was auch nichts nicht schreit, aber wenn es erstmal nicht restauriert ist oder verfällt, zerfällt, dann ist es eben auch unwiederbringlich verloren. Und genau in der Balance zu arbeiten im Kulturhaushalt, dass nicht nur das, was nach außen so sichtbar ist, sondern auch die vielen anderen, da bin ich noch gar nicht, wie gesagt, bei Soziokultur und anderen, dass auch die halbwegs angemessen, ich bilde mir ja gar nicht ein, dass wir alles immer so auskömmlich finanzieren, wie es wünschenswert wäre, aber doch die Bemühungen da sind, es angemessen zu finanzieren, bis hin zu, gerade wurde schon erwähnt, Schlösser und Gärten, wenn jetzt der Doppelhaushalt vom Haushaltsgesetzgeber so durchkommt, dass erstmals seit Bestehen der Schlösserstiftung es möglich ist, endlich einen eigenen Restaurator einzustellen, hat es vorher noch nicht gegeben. Das sind so Dinge, das sind nicht die großen Schlagzeilen draußen, aber auch das sind wichtige Aspekte im Kulturhaushalt. Mhm.
Bitte.
Wenn man sich anschaut, wie gestalten sich die Kulturausgaben zwischen den Ländern, dann stellen wir fest, dass wir mit dem Freistaat Sachsen die höchsten Flächenlandanteile haben pro Kopf, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, bezogen auf den Gesamthaushalt, die höchsten Kulturausgaben. Und für mich ist Gesamthaushalt und Bruttoinlandsprodukt relevant, weil bei dem pro Kopf, da kann ich den Kulturhaushalt, also die Kulturausgaben steigern, ohne dass ich was mache. Ich muss nur die Zahl gleich halten und darauf warten, dass es weniger Einwohner gibt. Dann habe ich immer mehr Kulturausgaben, aber beim Bruttoinlandsprodukt und beim Gesamthaushalt ist es tatsächlich, kann man das, also es ist ein gestaltbarer Punkt, der auch eine Herausforderung ist. Natürlich verändert sich vor dem Hintergrund, dass Bund und Länder Milliarden Mehrausgaben geben für Flüchtlingsausgaben, verändert sich natürlich in allen Ländern, auch im Bund, der Anteil Kultur zum Gesamthaushalt. Weil dadurch, dass der Gesamthaushalt an dieser Stelle ansteigt, also 469 Millionen im Jahr 2016, rund 600 Millionen im Jahr 2017, in der Weise kann der Kulturhaushalt gar nicht mitwachsen, selbst wenn wir uns das wünschen würden. Der entscheidende Punkt ist, was passiert aber mit der Gemeinschaftsaufgabe, Integrationspolitik, und was tun wir im Kulturbereich? Das wird natürlich auch mehr Ausgaben im Bereich der Kultur erfordern. Aber nur mal so ein paar kleine Punkte. Aus Hochwassermitteln bekommt das Theater Rudolstadt jetzt Investitionsmittel. Wir haben uns mit dem Bund darauf verständigt, dass wir insgesamt 30 Millionen von Bund und 30 Millionen vom Land für Schloss Friedenstein bereitstellen wollen. Das sind alles Mittel, die sozusagen noch mit dazukommen und die eben nicht nur in den Theaterbereich, sondern in sehr unterschiedliche Bereiche fließen. Und wir haben 125 Kommunen in einer extremen Haushaltsnotlage. Und Sie haben so schön dazwischen gerufen, die Musikschulen. Wir sind tatsächlich in einer extrem komplizierten Diskussion. Das Verfassungsgericht sagt, das Land kann nicht einfach Pflichtaufgaben festsetzen, weil es damit die kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt. Die 125 Kommunen in einer Haushaltsnotlage argumentieren, bei freiwilligen Leistungen muss reduziert werden. Sie sind in der Haushaltssicherung. Eine ganze Reihe von den kleinen kommunalen Museen, die auf uns zukommen und in der Öffentlichkeit sagen, sind eigentlich auch Museen, die kommunale Aufgabenmuseen sind. Und wo, wenn die Kommune, Hohenleuben, nehmen wir jetzt mal so ein kleines Beispiel, die Kommune bestimmte Mittel nicht mehr bereitstellt, auf das Land zugegangen wird und gesagt wird, ihr müsst dort was tun. Wenn wir das konsequent durchziehen würden, würde sich das Verhältnis von Landeshaushalt und kommunalen Finanzausgleich in einer völlig anderen Weise darstellen. Wenn aber gleichzeitig die Gebietskörperschaften argumentieren, es darf bei der verwaltungsfunktionalen Gebietsreform nichts passieren. Und gleichzeitig stellen wir aber fest, dass wir 1,9 Milliarden in kommunalen Finanzausgleich geben und Strukturen finanzieren, die aus sich selbst heraus nicht lebensfähig sind. Dann schließt sich der Kreis zu dem, was wir sagen, nämlich unbedingt dafür zu sein, dass es eine verwaltungsfunktionale Gebietsreform gibt, wo das Land und die Kommunen Aufgaben machen und sich darüber zu verständigen, was die zwingend notwendige kommunale Infrastruktur ist, die wir in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt wollen und die auch Aufgaben für die Gemeinden mit übernimmt. Und insofern, wir können darüber reden, dass die Musikschulen landesfinanziert sind. Wir müssen überlegen, wie man das verfassungsgerichtskonform hinbekommt. Aber der entscheidende Punkt ist, das grundsätzliche Problem des, der extrem kleinteiligen und aus sich selbst heraus nicht lebensfähigen kommunalen Struktur in Thüringen ist an einer Stelle evident spürbar, das ist die Kultur. Und insofern, man kann nur das eine mit dem anderen haben und das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu. Gerade weil es eben keine Einbahnstraße ist, müssen wir eben gerade deshalb über eine Gebietsreform mitsprechen.
Herr Hoff, Sie haben eben zwei Zahlen genannt. 469 Millionen sind in dem Haushalt 2016 eingestellt worden für die Flüchtlingspolitik und für die Bewältigung der Flüchtlingskrise, die vielleicht gar keine Krise mehr ist, sondern sozusagen ein Phänomen ist, das sich möglicherweise verstetigen wird und 560 Millionen oder 600 Millionen 2017. Diese schiere Größe dieses Finanzvolumens, die schlägt ja eigentlich als Quantität um in eine neue Qualität. Und ich frage mich auch, Sie haben es ja ein bisschen schon mal angedeutet, ich würde da gerne noch mal nachfragen wollen, was kann denn oder sind denn in Ihren Überlegungen, die vergangenes Jahr wahrscheinlich noch nicht so weit gediehen waren, was sind denn in Ihren Überlegungen die Punkte, wie Kultur in diesem Land in den Begriff der Willkommenskultur übergehen kann? Also Willkommenskultur, da ist ja schon das Grundwort Kultur drin. Wenn wir Leute in unserem Land, Menschen in unserem Land begrüßen, die auch hier bleiben wollen, müssen wir ihnen ja im Grunde genommen zeigen, wer wir sind und wie machen wir es oder wie können wir es machen, eigentlich ja nur über unsere Kultur. Wie sind da die Überlegungen, da weiterzumachen,
ich glaube,
überhaupt einen neuen Ansatz da zu finden?
Ich glaube, es geht nicht nur darum zu zeigen, wer wir sind, sondern es geht vor allem darum, mit den Neubürgerinnen und Bürgern darüber zu reden, wer wir sein werden. Und insofern geht es tatsächlich darum, dass wir den enormen Zustrom an Flüchtlingen, den wir nach Deutschland verzeichnen, als den Anlass nutzen zum wiederholten Male. Und das ging ja Ende der 90er Jahre unter der rot-grünen Bundesregierung auch los, darüber zu reden, was für ein Einwanderungsselbstverständnis haben wir als Deutschland. Und diese Diskussionen haben andere europäische, auch amerikanische Staaten durch. Wir sind über die Diskussion der doppelten Staatsbürgerschaft nicht wesentlich hinausgekommen. Ich glaube, diese Frage steht. Die steht für alle demokratischen Parteien und die Zivilgesellschaft insgesamt. Und dazu, dass ich meine, dem nähern wir uns Schritt für Schritt. Da wird es natürlich auch darum gehen, quasi über Grundwerte zu reden. Ihre Partei hat ja eine ganze Grundwertekommission und ist so insofern für die Diskussion ja schon mal hervorragend vorbereitet. Aber es geht tatsächlich auf der einen Seite über Grundwerte zu reden, aber darüber hinaus natürlich auch über unser Selbstverständnis. Kanada nennt das Unity in Diversity. Was ist unser Einwanderungsselbstverständnis? Und da sind wir schon stark bei der politischen Kultur. Was wir als Kulturverwaltung jetzt erstmal gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, dass wir Mittel, die wir in diesem Jahr haben, Initiativen zur Verfügung stellen, die sozusagen relativ zügig auch Vorschläge unterbreiten, wie Kultur zur Integration beitragen kann. Da stellen wir aber natürlich auch fest, bei den Anträgen, die gestellt werden, dass methodisch es zum Teil deutliche Differenzen gibt. Also diejenigen, die quasi den Antrag stellen, den sie immer stellen würden, nur dass jetzt Integration drüber steht, oder diejenigen, die sagen, Integration ist, wir machen etwas Künstlerisches und Flüchtlinge können dabei zuschauen, und thematisieren Flucht. Da haben wir, glaube ich, dann Experten im Publikum sitzen, wenn man sowas macht. Oder man gestaltet gemeinsam etwas. Und ich habe vorhin schon die Soziokultur angesprochen. Von ihrem ganzen Ansatzpunkt, den die Soziokultur hat, ist sie auch da natürlich an ganz, ganz vielen Stellen einfach Schnittstellenmanager in ganz, ganz vielen Punkten. Und gleichzeitig haben wir aber auch, komme ich zum Ende, ich war beim Bibliothekentag in Thüringen, Wir haben in Ihrem Selbstverständnis Bibliotheken als Wohnzimmer der Städte und Gemeinden. Wenn man, was ich einen sehr, sehr schönen Begriff finde, weil das hat sehr viel damit zu tun, ob man Menschen in sein Wohnzimmer einlädt und sie auch daran teilhaben lässt, was Walter Benjamin mal nannte, die Bücher von ihrer Funktion als Ware zu befreien und ihnen einen Wert in den Regalen des Kundigen zuzuweisen. Das heißt aber auch, dass wir uns darüber verständigen müssen, natürlich, was für Literatur haben wir da, etc., etc. Und insofern, diese unterschiedlichen Erfahrungen, die wir jetzt spontan sammeln, im nächsten Jahr beim Kulturforum, das wir ja jedes Jahr durchführen, wo wir den Schwerpunkt interkulturelle Kultur in Thüringen machen wollen, da geht es dann tatsächlich darum, eine Systematisierung vorzunehmen, auch mit der Bundeskulturstiftung, die ja dort über Erfahrungen verfügt, eine Systematisierung vorzunehmen. Das ist das, wo wir uns versuchen, nicht nur schnell zu reagieren, sondern auch methodisch die Erfahrungen auszuwerten, um daraus nicht uns hinzusetzen, ein großes Papier aufzusetzen, sondern zu sagen, was sind sinnvolle Erfahrungen, die man gemacht hat, welche auch Integration- und Partizipationserfahrungen sind hilfreich und wichtig und welche Fehler sollte man möglicherweise nicht machen, weil Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis zueinander stehen.
Steffen Menschen, Sie hatten sich gemeldet. Ich wollte aber, bevor ich Sie dran nehme, unbedingt Frau Rotschalk fragen, als die Leiterin der, oder wie habe ich Sie vorhin genannt, Vorsitzende der Arbeitsgruppe der Landes, die Soziokultur, die Soziokultur, wie die stellvertretende Vorsitzende. Wie sieht es denn mit der Soziokultur aus nach einem Jahr rot-rot-grüner Kulturpolitik?
Ja, als Herr Hoff das jetzt ausführte, habe ich mich erinnert, dass wir im Vorstand der LAG Soziokultur seit also dem Regierungsbeginn überlegt haben, ja, wir müssten uns doch als Verband eigentlich mal vorstellen da. Und ich glaube, wir waren wahrscheinlich der letzte Verband, der bei Ihnen aufgeschlagen ist im Büro, weil wir... Nein, ihr wart noch gar nicht. Okay.
Da sieht man, wie zurückhaltend die Museen sind. Ja?
Verbände, die sinnvollerweise davon ausgehen, dass wir länger als 5 Jahre regieren. Und insofern Zeit
ist... das ist gut. Sie haben einen großen Optimismus.
Also wir sind im Oktober diesen Jahres, haben wir uns dann vorgenommen, im September uns um einen Termin zu kümmern, haben den dann auch ziemlich schnell bekommen und haben uns unheimlich gut vorbereitet. Wir waren zu viert aus dem Vorstand da und hatten uns gegenseitig Rollen zugewiesen, wer sagt das und wer sagt das. Und es lief alles ganz anders, erstens war das, was wir informieren wollten, war Herr Hoff ziemlich gut informiert, hatte sich da also in diese Themen auch, glaube ich, ganz gut eingelesen. Und er hat eigentlich was völlig Überraschendes für uns getan. Er hat nach 10 Minuten das Gespräch umgedreht und hat uns erklärt, was er von uns erwartet. Und da sind wir eigentlich ziemlich dankbar gewesen, weil gerade in dem Feld, was jetzt angesprochen war, die Gesellschaft verändert sich, wo werden wir in 10 Jahren stehen, was wird die, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise mit diesem Land machen, wo stehen wir kulturell in 10 Jahren, dass Sie dort formuliert haben, dass Sie da von der Soziokultur viel erhoffen. Wir waren dankbar, dass von uns was erhofft wird, weil wir sind gar nicht dorthin gegangen, um mehr Geld zu bekommen oder sowas. Und haben da sofort auch natürlich unsere Unterstützung für das Kulturforum angeboten, das logischerweise unter diesem Thema natürlich auch steht. Und als wir diese Dinge letzte Woche in der Vorstandssitzung der Landesarbeitsgemeinschaft diskutiert haben, haben wir gemerkt, dass es eigentlich schon sehr viele Dinge gibt, über die unsere Mitgliedsverbände kaum geredet haben in der Vergangenheit, die einfach ganz selbstverständlich schon passiert sind, wo es einfach wichtig ist, dass, davon auch zu reden. Ja? Und Sie haben uns da ganz klar als Partner für diese Arbeit, die da vor uns allen liegt, aber natürlich gehören da auch die Theater dazu, die Museen, die Musikschulen, die Bibliotheken.
Gut, heißt das jetzt, dass zwischen Ihnen eine wunderbare Freundschaft entstanden ist oder gibt es da auch Probleme? Wie sieht es beispielsweise mit der Besetzung von Projektmanagern aus?
Ja, das war auch ein Thema, Stellen, aber als wir unseren Termin hatten, war in der Richtung Projektmanager eigentlich schon vieles auf den Weg gebracht, was seit Jahren auch gefordert wurde. Das ist auch in der Vorgängerregierung schon auf den Weg gebracht worden, das muss man fairerweise sagen. Auch durch das Kulturkonzept waren bestimmte Sachen wie mehrjährige Finanzierung schon begonnen worden. Die werden jetzt, denke ich, ab dem Doppelhaushalt auch selbstverständlich sein. Und eine Forderung natürlich, das Projektmanagerprogramm, die Richtlinie ist überarbeitet worden und eine langjährige Forderung hieß auch, dass die Tarife für die Beschäftigten dort angepasst werden. Und da sind erste Schritte gegangen worden. Das hieß eigentlich, offene Türen noch weiter zu öffnen oder aufzustoßen. Also das war nicht unser Thema, aber das ist eine klare, sagen wir, Kernforderung unseres Verbandes gewesen.
Sie sehen jetzt die soziokulturellen Verbände durchaus in einer besseren Verbindung zur Regierung oder
also es war ein guter Beginn. Wir haben uns auch vorgenommen, dran zu bleiben, aber dann eben auch nicht zu kommen und zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld für alles, sondern auch mit klaren Vorstellungen von uns und mit klaren, wir gehen eigentlich immer so ran, dass wir sagen, wir haben auch was zu liefern und erst dann reden wir übers Geld.
Steffen Mensching, Sie wollten noch was.
Ja, ich wollte vielleicht den Aspekt der Flüchtlingskrise noch mal ein bisschen anders thematisieren. Es geht ja nicht nur darum, wie wir diese neuen Bürger oder möglicherweise neuen Bürger integrieren in unsere Gesellschaft und Kultur. Ich glaube, es geht, wenn man sich die Wahlergebnisse in Frankreich anguckt, natürlich auch noch um eine andere Frage. Wie kriegen wir das, was wir als Demokratie hier haben, überhaupt gesichert? Super. Was ist da in Gefahr? Und da spielt natürlich die Kultur eine enorme Rolle. Und da sind wir mit dem Stichwort Partizipation natürlich genau sozusagen an dem richtigen Begriff. Es geht nicht nur um Partizipation von ausländischen Neubürgern, sondern wie schaffen wir es, dass diejenigen, die in Frankreich sind, es immerhin jetzt 30%, die diese Demokratie, dieses Gesellschaftsmodell eigentlich ablehnen. Wie kriegen wir die zurück? Und die gibt es in Deutschland auch, vielleicht noch nicht in dieser Prozentzahl, aber die wächst natürlich auch. Die sagen, diese Demokratie, dieses Gesellschaftsmodell ist abzulehnen. Wir brauchen ein anderes, wir brauchen ein autoritäres, ein direktives, ein antidemokratisches. Demokratie ist abgewirtschaftet. Kultur, so wie ich sie verstehe, ist ja nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sondern natürlich hat das zu tun mit demokratischer Beteiligung, mit Mitmachen, mit Spiel, ganz naiv sozusagen andere Stimmen, andere Auffassungen erstmal ernst zu nehmen. Und insofern ist das nicht nur der Versuch, das kulturelle Angebot, was hier über Jahrhunderte gewachsen ist, zu bewahren, sondern für mich geht es da auch ganz klar um das gesellschaftliche Jetzt in seiner Struktur zu bewahren und auszubauen. Und da sind wir natürlich genau an dem Punkt, kann man es nur verstetigen oder müssen wir da mehr Mittel einsetzen? Die Frage, die Sie vorhin stellten, also Biela. Und natürlich sind wir an diesem heiklen Punkt, jetzt kriege ich mal die Kurve sozusagen zum Pekuniären, natürlich sind wir an diesem Punkt noch nicht, dass wir sagen, welche Zahlen müssen her? Ich komme aus einem Theater, wo etwa die meisten Mitarbeiter 25-30% unter Tarif arbeiten. Das ist ein Zustand, und da waren wir uns im Beginn unserer Gespräche auch einig, der nicht weiter so fortzuführen ist viele Jahre. Das ist ganz klar, da muss sich etwas ändern. Und es gab auch die Bereitschaft, darüber zu reden. Das ist ja auch ein Aspekt, der in der ganzen Diskussion immer oft unter den Tisch gefallen ist, wo über Veränderung, Fusion, Kooperation gesprochen wird, dass es von vornherein die Prämisse gab, dass es nicht mit Entlassungen passieren soll, sondern mit anderen Veränderungen in den Strukturen der einzelnen Häuser und dass der Wunsch besteht, zurück in die Fläche zu kommen. Ich weiß, dass das in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen relativiert wurde in der Geschwindigkeit, mit der uns vielleicht im Sommer dann auch manche Blütenträume verabreicht wurden. Aber es ist auch nicht gestrichen. Und ich, klar, wir sollten ja kritisch sein, ich finde das auch. Es gehört natürlich dazu zu sagen, dass dieser Punkt für uns ganz wesentlich ist, vor allen Dingen für die ärmeren Theater, die nicht im Flächentarif sind, dass wir sagen, da muss etwas passieren. Und ich rede jetzt nicht nur über mein Haus, sondern es gibt ja unglücklicherweise noch genug andere, die unter ähnlichen Dilemmas leiden. Da muss was passieren, und dass es aber eben auch im ländlichen Bereich passieren soll und nicht nur in den sogenannten Leuchttürmen, die die Fläche haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal sagt.
Mhm. Dankeschön. Herr Lange, ich habe Sie jetzt sträflich lange zum Schweigen verurteilt. Jetzt haben wir drei Fäden, würde ich jetzt mal sagen. Also die Kultur als solche, die Demokratie und der Zusammenhang zwischen Demokratie und Kultur ist angesprochen worden und das Geld. Ich sehe, Sie haben sich viel aufgeschrieben im Laufe dieser nun schon knapp einstündigen Diskussion.
Ja, also vielen Dank, dass ich jetzt was sagen darf, aber irgendwann ist natürlich, trifft der einen immer ein bisschen.
Ja, bei einem auch so großen Podium und der Minister steht natürlich mit seiner Politik da ein bisschen im Mittelpunkt,
verständlicherweise. Ich bin ja auch sehr dankbar, dass das, was gesagt wurde, sehr deutlich macht, Kultur in Thüringen ist eine Kultur, die auf vielen, vielen Säulen ruht, nicht nur auf den Theatern, sondern auf vielen Säulen. Das ist ja sozusagen das Ding, was uns ausmacht in den letzten 25 Jahren. Und da gibt es, das ist ja auch deutlich geworden in der Diskussion hier, schon eine ganze Reihe von positiven Dingen, sonst würden wir ja heute nicht uns als Kulturland Thüringen verstehen. Obwohl wir, sage ich einmal so, im Unterschied zu Sachsen oder anderen Ländern ein einziger ländlicher Raum ist, das Stichwort ist ja auch gefallen, wir haben keine Metropolen, wo sich Kultur gern ansiedelt. Das ist schon eine Besonderheit in diesem Land und dennoch kann man erst mal sagen, ist die Verfasstheit erstmal grundsätzlich so, dass wir von einem Kulturland Thüringen sprechen. Aber ich würde jetzt gern noch so ein paar Dinge auch thematisieren, die mit der gegenwärtigen Situation zu tun haben und wo wir tatsächlich als Kulturverbände, ich sag mal so, als Kulturrat vertrete ich ja immerhin mit 15 Mitgliedsverbänden und wenn man das mal sich Revue passieren lässt, wer dazugehört, dann sind nicht mehr sehr viele, die nicht Mitglied im Kulturrat sind. Das hängt damit zusammen, dass die einzelnen 15, so wie ich als Musikrat ja selbst noch über 60 Mitglieder verfüge, mit Hochschulen und allem, was so dazugehört. Es ist also der gesamte Bereich und da gibt es natürlich schon auch Fragen und Wünsche und Hoffnungen, die wir so haben und die wir natürlich auch geäußert haben, das ist ja nicht neu, dass wir im Gespräch sind und in der Tat, auch darüber sind wir sehr dankbar, ist inzwischen viel gesprochen worden. Aber das Jahr 15 war schon für, jetzt rede ich mal für die freien Kulturakteure, war schon ein schwieriges Jahr. Das ist einfach so, wenn ein halbes Jahr eine Haushaltssperre besteht, wenn Projekte einfach nicht gemacht werden können, wenn, wie im Jazz, bestimmte Projekte nur gemacht werden können, weil die Einzelnen einen Privatkredit aufnehmen, damit das Projekt durchgeführt werden kann. Also das sind schon Situationen, die wir uns nicht wünschen. Nun lasten wir das ja jetzt natürlich nicht der neuen Regierung unbedingt an, aber es ist einfach die Situation, die da ist. Das Zweite, was ich sagen möchte, es ist sicher viel, es ist dankenswert viel gesprochen worden über viele Probleme inzwischen und das darf ich jetzt auch so sagen, Frau Winterhoff, als vor einem Jahr, als wir in Erfurt hier saßen im Theater, waren Sie natürlich auch in einer ganz anderen Situation. Das hat Ihnen auch niemand übel genommen, dass Sie die Thüringer Kultur nicht kennen konnten. Woher denn auch? Und die Situation hat sich grundsätzlich verändert. Es ist viel gesprochen und dadurch, dass so viel gesprochen wurde, haben wir heute den Eindruck schon, dass die Probleme bekannt sind, die wir haben. Aber ich sage jetzt mal, um da so ein bisschen auch kritisch zu sagen, allein von der Tatsache, dass sie bekannt sind, sind sie noch nicht gelöst. Das kann man in bestimmten Bereichen auch nicht erwarten. Das haben wir ja auch gerade noch mal gehört, wie komplex das alles so ist. Aber ich sage nur mal so ein paar Dinge. Stichwort ähnlich ist das ja hier schon genannt worden. Das Prekariat in den Musikschulen. Jetzt rede ich mal als Musikratspräsident. Prekariat bedeutet das, was Herr Mensching für den Theaterbereich gesagt hat. Völlige Unterbezahlung für hochqualifizierte Menschen im Bereich der Kultur. Und das trifft eben nicht nur für die Musikschulen zu, sondern das betrifft weite Teile der Kultur, auch hier in Thüringen, nicht nur in Thüringen. Jetzt rede ich auch mal als deutscher Musikrat, da ist das natürlich in anderen Ländern leider auch nicht so viel anders. Aber wir wünschen uns das natürlich, dass das hier eine Situation ist, die sich verändert. Oder nehmen Sie jetzt den Museumsbereich, das haben wir auch in anderen Bereichen, diese Überalterung vieler Mitarbeiter. Nehmen Sie den, ja, und wie sieht das mit jungen Leuten aus? Deshalb begrüßen wir ja ganz ausdrücklich das Volontariatsprogramm, um jungen Leuten eine Chance zu geben. Aber dieses wünschen wir uns natürlich in vielen anderen Bereichen der Kultur auch. Wenn wir so ein Land sind, wo wir sozusagen einerseits hochqualifizierte Ausbildungsstätten haben, wo man hochqualifiziert sich ausbilden lassen kann, dann wünschen wir uns natürlich, dass diese Leute hier bleiben. Wie sieht das denn aus mit den Lehrern für Kunst oder Musik? Wo gehen die hin? Bleiben die in Thüringen? So ist das. bleiben Sie hier. Oder Schleswig-Holstein auch, wenn mir ein Student erzählt, nachdem ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe und wir sehen uns wieder und ich frage, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin Studienrat in Schleswig-Holstein nach einem halben Jahr. Also das sind ja alles so Dinge, wo man sich sagt, das kann man auf Dauer, kann ein Land sich sowas nicht leisten, so hochqualifizierte Leute dann gehen lassen zu müssen. Heute kann man das ja nicht mehr erzwingen. Also das ist ein Problem. Oder nehmen Sie die Frage des Projektmanagerprogramms. Ich kann nur Stichpunkt, Entschuldigung, aber wir könnten ja dann mal sagen, stopp, wenn ich Frau Suche sehe, habe ich jetzt nur Musikschulen gesagt, ich könnte und muss und siehe Koalitionsvertrag genau das Gleiche sagen für die Jugendkunstschulen. Die Situation ist bedrohlich in bestimmter Hinsicht in manchen Teilen dort. Natürlich hängt das mit den Kommunen zusammen und es ist wieder ein Paket, was da alles zu bedenken wäre. Aber die Frage ist doch, an welchen Stellen kann man, sagen wir mal, jetzt sind wir hier mit der Landesregierung, an welchen Stellen kann man einhaken, wo kann man was machen? Mein Stichwort war nochmal Projektmanagerprogramm, die Richtlinie läuft aus. Ich weiß noch nicht genau, ob es eine neue gibt, die ab Januar tätig ist. Wir gehen mal davon aus, dass das so ist. Es gab ja mehrere Gespräche dazu und ich hoffe, dass das auch so ist. Aber solche Rahmenbedingungen, deshalb sitzen wir ja eigentlich hier. Unter welchen Rahmenbedingungen kann sich Kultur in Thüringen künftig entwickeln? Wie sieht das aus? Da spielt das Geld eine Rolle, das ist ja hier auch gesagt worden. Von den 2% vor der Wahl höre ich jetzt immer nichts mehr so richtig. Aber gut, egal. Jedenfalls, natürlich spielt Geld eine Rolle in den verschiedensten Bereichen, aber eben nicht nur. Wir brauchen Verlässlichkeit. Es war auch die Rede davon, und das würde uns, sage ich jetzt mal, den freien Kulturakteuren helfen, wenn es stärker das Stichwort Institutionalisierung gäbe, also Musikschulen und welcher Bereich da auch immer eine Rolle spielen könnte. Auch das wäre etwas, nicht um neue Betonierungen vorzunehmen, sondern um für hochqualifizierte Leute langfristig etwas zu schaffen, damit, und das ist ja das eigentliche Ziel, damit Kulturteilhabe in Thüringen auch vernünftig erfolgen kann. Und ich könnte jetzt viel über Flüchtlinge und was weiß ich alles
reden. Sie haben vielleicht ja auch die ganze Zeit, wie gesagt, hatte ich Sie zum Schweigen verurteilt. Insofern haben Sie das große Recht, jetzt vielleicht ausführlich zu sprechen.
Darf ich vielleicht noch ein Stichwort nur sagen?
Jederzeit.
Wir haben nur einen Satz. Wir haben in Thüringen kein Theaterproblem, wir haben ein Orchesterproblem. Theaterproblem haben wir nicht.
Ah ja. Gut, Sie haben jetzt einiges auf den Tisch gepackt noch für die beiden verantwortlichen Minister und Staatssekretärin. An welchen Stellen kann man einhaken, Herr Hoff, beziehungsweise Frau Winter?
Ich würde gerne eine Rückfrage stellen. Was meinen Sie mit dem Begriff ein Orchesterproblem?
Naja, das ist das, was das Geld kostet und was schwierig wird und was auch in Ihren Vorschlägen für meine Begriffe so nicht geht. Aber ich muss sagen, da rede ich als Musikrat ausdrücklich, damit das nicht missverstanden wird. Als Kulturrat wird es dazu keine Aussage geben können, weil ja bekanntlich und der Bühnenverein das als Erdbeertorte empfindet, was da vor sich geht. Und die DOV, die jetzt bei mir im Musikrat sitzt, das als Katastrophe sieht. Und immer dann, so machen wir das beim Deutschen Kulturrat natürlich auch genauso, wenn es so unterschiedliche Aussagen gibt, kann es keine offizielle Stellungnahme zu dem Ganzen geben, aber wir können uns über die
Orchester gern unterhalten. Aber die offizielle Position heißt schon, das haben Sie als Kulturratspräsident gesagt, wir haben kein Theater.
Herr Minister, nehmen Sie freundlicherweise das Mikro.
Ja, ich verstehe das schon.
Naja, also ich finde es ein bisschen schwierig, wenn Sie sozusagen als Kulturratspräsident den Satz reinwerfen, wir haben kein Theater, sondern Orchesterproblem, und auf die Nachfrage, was meinen Sie damit, sagen, es gibt keine offizielle Stellungnahme. Also dann müssen wir uns schon entscheiden, was meinen Sie damit, weil nur wenn ich genau weiß, was Sie meinen, können wir dazu sozusagen uns politisch diskursiv der Lösung nähern.
Richtig. Herr Minister, ich will ja jetzt auf gar keinen Fall erneut die Theater- und Orchesterdiskussion hier haben. Ich will nur sagen, als Musikrat bemühen wir uns oder stehen wir unter dem Gesichtspunkt Erhalt der Orchesterlandschaft in Deutschland. 131 Orchester gibt es noch, bekanntlich immaterielles Kulturerbe in Thüringen. Als ich hierher kam, gab es 16 Orchester, jetzt gibt es noch 9,5. Das ist eine Diskussion, die man wirklich gut führen muss. Und jetzt will ich gar nicht auf die Situation, die parallel in Weimar stattfindet, nochmal abheben. Also das ist das Ding, aber das ist doch eigentlich klar, dass wir dass aber, dieses Problem...
So lange, ich meine, das ist, die Diskussion ist doch die. Es gab so und so viele Orchester und es muss nach wie vor immer noch so und so viele geben. Da wird gar nicht gefragt, ob es sozusagen sinnvoll ist, ein 161. Orchester zu erhalten. Ich will jetzt gar nicht konkret werden, aber das ist ein Festhalten am Status quo, den ich ehrlich gesagt nicht mehr verstehen
das
kann.
Das ist
so kommen wir auf keinen Fall weiter. Es ist ja schön, dass Sie das reinbringen, weil sozusagen ansonsten reden wir hier uns alles nur schön. Aber wenn man sich nicht am bestimmten Punkt auch von gewissen verliebt oder geliebten Vorurteilen verabschiedet, dann kommen wir in keinster Weise weiter. Dann würden wir heute noch mit der Postkutsche fahren. Das ist so simpel. Wir leben in sich verändernden Zeiten und nicht jede Veränderung ist a priori gut. Das ist völlig richtig. Aber zu fragen, was bringt es? Und da sage ich mal konkret auf die Orchester bezogen. Und da herrscht auch große Einigkeit inzwischen. Für die Landeskapelle Eisenach wäre ein Zusammengehen mit den Gothaern ein guter Weg. Ein wirklich guter Weg an Programmatik, an Sicherheit für die Musiker und so weiter und so fort. An Qualität.
Frage.
Ja, aber das ist eine Veränderung, die natürlich zwei Orchester zu einem zusammenbringt. Kann man sagen, nein. Und die DOV tritt genauso auf, mit dem Beharren auf dem Status quo zu sagen, nein, das muss an, und der Konzertmeister vom Eisenacher Orchester genauso.
Lieber Herr Mensching, das ist nicht die Diskussion. Und Sie sind da auch nicht voll informiert, muss ich einfach so sagen. Nicht die DOV tritt gar nicht so auf. Vor einem Dreivierteljahr haben die Eisenacher und die Gothaer schon signalisiert, dass sie das nicht für ausgeschlossen halten. Es ist nicht so, wie Sie darstellen.
Das stimmt
nicht.
Gut. Das ist einfach nicht richtig. So, jetzt haben wir hier einen Dissens, den wir jetzt möglicherweise hier an dieser Stelle nicht klären können. Es sei denn, Herr Minister oder Frau Staatssekretärin, Sie wollen jetzt noch etwas zu diesem speziellen Problem sagen. Dann würde ich trotzdem auch noch mal, ein Problem auf den Tisch packen. Es gibt zwei Kulturentwicklungskonzeptionen im Norden und im Süden dieses Landes. Also einmal der Landkreis Sonneberg und Hildburghausen haben sich zusammengefunden und ein Pilotprojekt gestartet. Und ein gleiches gibt es, ich glaube, der Landkreis Sömmerdahr und der Kyffhäuserkreis. Nordhausen haben dort ein Kulturentwicklungskonzept vorgestellt. Das ist im April, war es, glaube ich, in Arnstadt vorgestellt worden. Da ruht der See still, oder? Doch nicht? Oder ist da Bewegung auf der Wasseroberfläche?
Da passiert mehr, als man glaubt, wie beim Projektmanagerprogramm. Das ist nämlich unterschrieben und tritt zum 1.1.2016 in Kraft. Das genauso wie die Förderrichtlinie für die jugendkulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Übrigens auch die Förderrichtlinie für Film und Medien im nächsten Jahr ist auch abgezeichnet, tritt auch zum 1.1. in Kraft. Insofern setzen wir da um, was wir das Jahr über vorbereiten. Bei den Kulturentwicklungskonzepten ist es so, dass wir in beiden Regionen jeweils als Land finanziell unterstützen die Umsetzung der Zusammenarbeit zwischen diesen Landkreisen. Denn wenn man über rund 2 Jahre so einen Prozess macht und diese Ergebnisse vorstellt und sind ja auch jüngst noch meine Landesvertretung in Berlin bei einem sehr interessanten Podium vorgestellt worden, dann geht es ja tatsächlich darum, dass erstens aus den Ideen, die dort entstehen, was passiert. Das ist im Südthüringer Raum die Gründung eines Museumsverbandes und die Bürgermeisterin von Heldburg hat uns da in Berlin sehr interessant auch nochmal dargestellt, was das für die Feste Heldburg heißt. Übrigens alle, die im nächsten Jahr noch nicht genau wissen, was sie vorhaben. Die Eröffnung des Burgenmuseums können Sie sich schon mal in den Kalender eintragen. Das wird im nächsten Jahr ja stattfinden. Und im Nordthüringer Raum finanzieren wir im Raum, also sozusagen beim Kyffhäuser Landkreis, aber für die gesamte Region auch eine entsprechende Koordinatorenstelle. Ich will das auch deshalb nutzen, weil ich noch mal einen Punkt von Herrn Lange widersprechen will. Das mag ein Detail sein, aber mir ist das wichtig. Wenn man wissen will, wie ländlicher Raum ist, da muss man, glaube ich, mal durch Brandenburg fahren und Mecklenburg-Vorpommern und weite Teile von Schleswig-Holstein. Und dann nimmt man so auf, was sind so Entfernungen zwischen, also nicht ruralem Raum und kommt zurück nach Thüringen. Dann stellt man fest, dass das Bild von Thüringen als dem Land mit dem ländlichen Raum aus meiner Sicht schlicht falsch ist. Thüringen ist ein Land, das als Städtenetzwerk wahrgenommen werden kann. Und die IBA versucht genau diese kognitive Umstellung vorzunehmen, weil es gibt sozusagen ein tatsächlich dramatisches Missverständnis im Land. Es gäbe oben ländlicher Raum, also so vom Gefühl her, da rollt so dieser eine Busch über die Straße und theatralische Musik wird eingespielt und unten im Südthüringer Raum auch. Das stimmt aber nicht. Und zwischendurch gibt es sozusagen eine Achse, das ist die A4, und da versuchen die Leute so schnell wie möglich von West nach Ost oder umgekehrt durchzufahren. Und das ist nicht so. Und das gehört aber zu einem bestimmten Bild, was sich verfestigt hat. Dieses Bild, es wird in Thüringen immer alles weniger, es wird immer alles schwieriger, es gibt nur Verlust. Und man sieht aber über den Verlust gar nicht, was eigentlich passiert. Also, dass wir eine absolut positive Arbeitsmarktentwicklung haben, dass wir im nächsten Jahr den Anschluss an die an den Bundestrend beim Arbeitsmarkt gewinnen. Als erstes ostdeutsches Land, dass wer sich eine wirtschaftliche Existenz aufbauen will mit existenzsichernder Arbeit als Fachkraft, nicht aus Thüringen weggehen muss, sondern hierher kommen muss. Das sind alles sozusagen Bilder, wo wir selber anfangen müssen, auch bei uns selbst und in dem, was wir tun, umzustellen. Und die Vorstellung, meine ich gar nicht böse, von ländlicher Raum sieht gar nicht nach dem Prinzip, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, man sieht gar nicht, was für Chancen wir haben. Und wenn man sich anschaut, was eben in diesem Erfurter Kreuz passieren kann, was unten in so einer Südregion bei den Museen passiert oder was in der Nordregion passiert, was für Verflechtungsbeziehungen auch schon in den Sachsen-Anhaltiner-Raum von Nordhausen aus passieren. Das alles kann man nicht sehen, wenn man im Prinzip das Gefühl hat, kaum dass man die Stadtgrenze der drei Städte verlassen hat, pfeift der Wind und der Eisbär kommt irgendwann um die Ecke, wenn man Richtung Nordland fährt. So, und deshalb finde ich, wir müssen wirklich anfangen mit unserer eigenen Erzählung aufzuhören und eine neue Erzählung anzufangen. Und dazu haben wir mit der letzten Regierungserklärung unter dem Gesichtspunkt auch darüber zu reden, wo wir wachsen können und werden. Auch darüber zu reden, und das ist natürlich auch ein Punkt, der trifft natürlich auch die Kultur zu. Und das war ja das zweite Thema, was wir bei der Soziokultur diskutiert hatten. Beispielsweise darüber zu reden, was heißt eigentlich Soziokultur im ländlichen Raum? Warum ist das existenznotwendig, aber nicht nur unter Ansiedlungsgesichtspunkten, wie sich das manche sozusagen rein ökonomisch vorstellen. Sozusagen Kultur kann neoliberal nur über seine Umwegrentabilität diskutiert werden, sondern darüber, dass wir über Lebensverhältnisse in unserem Freistaat Thüringen reden, der eben nicht nur ländlicher Raum ist. Also wenn mir diese kleine empathische Zwischenbemerkung gestattet ist.
Ja, aber gerne. Ich sehe, wenn man Ihnen einen kleinen Brocken wirft, der Sie zum Widerspruch reizt, dann fangen Sie Feuer. Man kann tatsächlich über den ländlichen Raum in Thüringen trefflich streiten. Da gibt es, um mit Bobrowski zu sagen, so und solche. Ne? Also ich wäre da auch nicht so ganz Ihrer Meinung. Also Sie haben vorhin das schöne kleine Städtchen Hohenleuben genannt. Sie können von Hohenleuben aus losfahren bis zur Landesgrenze Bayern und kommen durch keine wesentlich größere Stadt durch als Schleiz. Das sind 8000 Einwohner. Also und Sie haben natürlich recht. Dieses Land strukturiert sich durch ein Netz von kleinen Städten. Und gerade diese kleinen Städte, das ist ja auch ein Problem der Demografen. Da müssen wir aufpassen, dass dieses Netz nicht zerreißt. Und es ist in manchen Regionen, beispielsweise Ostthüringen, doch haarscharf am Zerreißen. Fahren Sie nach Greiz. Das Greizer Modell der freien Wirtschaft und der blühenden Landschaften ist für mich ein sehr, sehr beredtes Beispiel, das können Sie gerne tun. Aber Herr Lange wollte noch einhaken.
Naja, also ich meine, ich bin schon dankbar, dass mit dem ländlichen Raum habe ich auch etwas provokativ gemeint. Wir verstehen uns schon als ein Land der Residenzen und da hängt das.
Dann sind wir wieder bei Greiz, da sind drei Schlösser, richtig? Ja,
da gebe ich das gerne zu. mit den Städten und der städtischen Kultur zusammen. Aber wenn man das mal außerhalb von Thüringen sieht, dann ist es doch schon so ein wenig, wie Sie das angedeutet haben. Ich habe mich ja auch deshalb so ein bisschen darüber auch, naja, das auch nochmal ins Spiel gebracht, weil es ja auch sehr stark in den Wahlprüfsteinen, die wir den Parteien gestellt haben, thematisiert wurde. Und da waren Sie noch nicht Bildungsminister, Kulturminister. Nein, da komme ich gleich auf das Thema. Da waren Sie noch nicht Kulturminister, aber jedenfalls freut mich das ja, wenn das so ist, dass Sie diesen Gedanken eigentlich besonders betonen. Der ist mir nicht unsympathisch, das will ich einfach nur nochmal sagen. Aber zum Thema mein Versprecher hätte ich vorhin vielleicht auch nochmal sagen müssen, auch das ist ja etwas, was möglicherweise also nicht besonders hilfreich ist für die Kulturakteure. Sehen Sie, also wir hatten ja, ich bin ja nun der dienstälteste Musikratspräsident in Deutschland, wir hatten über 20 Jahre, wir hatten mit allen verschiedenen Konstellationen der Landesregierung zu tun und hatten mal einen Bildungsminister, einen Wissenschaftsminister, einen Kultusminister und wie das immer so war. Die Konstellation, die derzeitige Konstellation, dass wir sozusagen, dass Bildung und Kultur getrennt ist, nachdem es in der Vorgängerregierung zusammen war, halte ich persönlich für ein schwieriges Thema und nicht besonders hilfreich in vieler Hinsicht. Und jetzt haben wir sozusagen ja noch dadurch, dass die Hochschulen im Wirtschaftsministerium sind, noch ein drittes Ministerium ist dann noch im Spiel. Das macht es nicht leichter, das will ich hier einfach nur mal so sagen.
Macht es für Sie das nicht leichter, Herr Hoff? Also Ihre Kollegin Ministerin Klaubert hat in der TA am Wochenende, die TA bewertet jetzt auch den Minister mit Sternchen, einen Stern bekommen. Sie haben immerhin 4 Sterne bekommen, der 4 Sterne Minister.
Ja, ich äußere mich dazu nicht. Die Zusammenarbeit in der Landesregierung ist ja in meinem Nebenjob, hauptsächlich bin ich ja Kulturminister, ja auch meine Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass weniger die Ressortstruktur, sondern der Wille innerhalb einer Koalition zusammenzuarbeiten relevant ist. Und da kommt es tatsächlich auf das Koalitionsklima an. Und ich finde, in der Koalition, in der es nicht quasi nur um den billigsten Gewinn auf jeder Seite oder die Demütigung eines Koalitionspartners geht, sondern um einen Koalitionsklima, das unter der Überschrift steht, gönnen können, also auch dem anderen Ressort, dem anderen Minister, auch dem Koalitionspartner einen Erfolg tatsächlich zu gönnen, auch wenn es schwierig ist und auch wenn man tatsächlich mal eine andere Vorstellung hat und wenn ein Koalitionspartner ein bestimmtes politisches Ziel durchgesetzt hat, sich auch gemeinsam darüber zu freuen, weil es ein Erfolg dieser Koalition ist, der eben auch aus dem Koalitionsvertrag resultiert. Das macht eine Koalition aus und ist irgendwie Teil meiner Arbeitsbeschreibung. Insofern, ja, es natürlich ist für diejenigen, die sich für Bildung, Wissenschaft, Kultur interessieren, das in einem Haus zu haben optimal, weil du hast Bildung, Wissenschaft, Kultur in einem Haus. Also da kann ich jetzt schlecht widersprechen. Wenn man aber, nehmen wir jetzt mal einen anderen Bereich, der zu unserem Haus gehört, Medienpolitik, wenn wir feststellen, dass es über Jahre hinweg quasi eine gepflegte Feindschaft zwischen Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium gab, weil man sich einfach den Dreck unterm Fingernagel, um das mal auf Deutsch zu sagen, nicht gegönnt hat. Und jetzt aber, man versucht medienpolitisch was gemeinsam zu entwickeln, weil man sagt, wir hängen zwar nicht den Machnik-Träumen von Thüringen, das Headquarter der Kreativwirtschaft an, aber wir wissen, dass zur Lebensqualität und zur Verhinderung von Brain Drain, den Sie ja angesprochen haben, aus der Musikhochschule, Bauhaus, Uni etc. auch dazu gehört, dass wir Orte haben, wo diese Akteure sich sozusagen authentisch in diesem Land wiederfinden. Ja? Das wollen die aber nicht im ländlichen Raum, sondern in einem sozusagen identifikationsmäßig noch positiver besetzteren Land, dann muss man da zusammenarbeiten. Und insofern denke ich, kommen wir an ganz, ganz vielen Punkten dazu, dass wir gemeinsame Themen zwischen den Häusern, wenn es um die Nachbesetzung einer Professur beispielsweise an einer Musikhochschule geht oder wenn es um die kulturelle Bildung geht, wenn es ums Kulturmanagerprogramm geht, da habe ich, glaube ich, weniger Diskussionen mit dem Bildungsministerium, sondern diskutieren wir viel intensiver mit der Bundeskulturstiftung über die Frage, welche Erfahrungen eigentlich so eine Bundeskulturstiftung aus dem Kulturmanager-Programm zieht für die zweite Förderperiode unter dem Gesichtspunkt, welche Erfahrungen sind in einem sozusagen in einem Land gesammelt worden wie Baden-Württemberg, wo jede Stadt, die dort als kleinere Stadt gilt, immer noch in der Regel größer ist als das, was wir als Mitteloberzentren sehen und aus so einer Stadt wie Berlin etc. Und ist ein solches Programm, und die Kulturmanagerinnen und Manager machen eine fantastische Arbeit, aber ist das ein Programm, was tatsächlich in so einem Land wie Thüringen funktioniert? Und welche Managementaufgabe muss man da machen? Weil Baden-Württemberg kann sich in jeder relevanten Stadt eben hauptamtlichen Kulturdezernenten leisten etc. Das heißt, was für Wechselwirkung hat man in einem Land wie Thüringen und was für Wechselwirkung haben wir in Berlin oder Baden-Württemberg und wie gehen wir damit um? Und ich habe zur Bundeskulturstiftung gesagt, ich will das diskutieren, wir wollen Erfahrungen sammeln, deshalb finanzieren wir es auch weiter, aber wir müssen eben tatsächlich auswerten, und die Kulturstiftung muss auch bereit sein, mit uns darüber zu diskutieren, was das für ein flächenmäßig und auch finanziell kleineres Land bedeutet und welche spezifisch thüringischen Erfahrungen wir haben, damit wir nicht irgendwann dastehen und sagen, da haben sich Menschen über Jahre hinweg wirklich also aufgeopfert und wir ziehen aber keine Schlussfolgerung daraus, was das für ein solches Förderinstrument insgesamt bedeutet. Und das gehört in unsere Hauptthematik auch des nächsten Jahres, nämlich Kulturförderung in den Blick zu nehmen und wie fördern wir Kultur in Thüringen. Und da sind ja manche Sachen heute schon angesprochen worden.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine satte Stunde, mehr als eine satte Stunde hier auf dem Podium und hier vorne diskutiert. Die Frage an Sie, gibt es aus Ihren Reihen, aus Ihren spärlich besetzten Reihen Fragen? Und da kommt schon die erste Frage von Frau Kern aus Meiningen. Wir haben wir würden jetzt eines dieser Mikrofone vielleicht mal abnehmen und Sie füllen auch so den Raum, aber vielleicht zur Dokumentation und der Schönheit wegen.
Ja, also guten Abend. Frage. Mit der Flüchtlingsproblematik kommen ja auch im Kulturbereich ganz andere Aufgaben auf uns zu. Wir haben heute gerade noch mal in der LKJ gesessen und müsste man nicht eigentlich das Projektmanagerprogramm auch unter diesem Aspekt erweitern und inhaltlich vielleicht noch ein bisschen anders aufstellen? Weil ich meine, wir wissen ja, dass also die... Natürlich muss es eine Zusammenarbeit zwischen den Institutionen geben im Kulturbereich, also sprich Museen, Theater, alles, was es da gibt. Aber die können, glaube ich, nicht nur alleine aus den personellen und finanziellen Ressourcen, die sie jetzt haben, auch in der Richtung was tun. Sicherlich mit kleineren Projekten geht das und das wird auch schon überall gemacht. Also wenn ich denke, also die Bürgerbühnen zum Beispiel nehmen sich des Themas an, das weiß ich. Es gibt bei uns eine Kooperation zwischen Kreativschule und Bürgerbühne, dass man sagt, wir wollen Integration über Kultur. Aber meistens sind das, sage ich mal, geht es an die Grenzen des Machbaren.
Wer möchte antworten? Ja, Frau Winter.
Also Eva, jetzt hier irgendwie eine Zusage machen. Klar, wir brauchen mehr Projektmanager. Wir werden mehr Projekte brauchen in der Soziokultur, gerade im, ob jetzt ländlichen Raum oder Städtenetz, nennen wir es, wie wir wollen, könnte ich jetzt auch noch ergänzen, aber das verkneife ich mir. Wir haben jetzt eher überlegt, mal zu gucken, sind wir auch dabei im ESF, also dem Europäischen Sozialfonds, inwieweit man daraus Mittel gerieren kann für gerade Sozialprojekte für Integration. Dies können Bildungsprojekte sein, aber eben auch kulturelle Projekte. Und dann sind es eher mehr Projektmittel und dann Erfahrungen sammeln, wo und in welchen Regionen stellt sich was halt konkret raus. Und wenn man dann am Ende des Tages letztlich für den nächsten Doppelhaushalt dann sieht, Mensch, um diese Projekte zu steuern oder auch noch stärker zu akquirieren und wie gesagt da Akteure zusammenzubringen, müssten wir doch das Programm noch weiter verstärken, dann können wir sicherlich darüber reden. Wir haben jetzt ehrlich gesagt im ersten Schritt erstmal den wichtigen Schritt gemacht, diese gerade schon angesprochene prekäre Situation, was die Entlohnung angeht. Auch das war schon ein bisschen ein Kraftakt, haben wir aber gern versucht und ja auch erreicht, dass die Projektmanager sukzessive etwas besser bezahlt werden in zwei Schritten. Weitere Projektmanager, ein klares Jein, aber in der Schrittigkeit erstmal zu sehen, welche Projekte im Bereich Interkulturalität können Kulturakteure zusammen mit Bildungseinrichtungen da machen. Und ich sehe da eher eine Chance. Man muss ja auch immer gucken, was man nicht im Landeshaushalt hat, was kann ich eben aus anderen Fonds nehmen. Und ich denke, da tut sich auch gerade im Bereich der europäischen Fonds eine Menge. Deshalb will ich auch gerade für den ESF da sehr ermutigen, weil genau auf der letzten Europaministerkonferenz ist das besprochen worden mit Vertretern der Europäischen Kommission, dass man vielleicht auch diese Strukturprogramme der EU im Laufe des nächsten Jahres in Teilen umschreibt. Das heißt, wenn dann Länder sagen, unser operationelles Programm, wie es ja heißt, was wir in den Jahren 2012 und 2013 geschrieben haben, war und vor dem Hintergrund, wie es damals unsere Situation war, jetzt haben wir eine andere Situation und eventuell müssen wir das Programm umschreiben, hat die Kommission gesagt, gehen wir mit, legt es uns vor und wir machen das recht pragmatisch. Ich glaube schon, dass sich da die nächsten Monate im Bereich ESF einiges tun wird und sehe da am ehesten die Chance, weitere Projekte zu machen, zu finanzieren.
Gerne.
Ich glaube auch, dass die Richtlinien da nicht erweitert werden müssen. Ich glaube aber, dass die Anforderungen dann sowohl an alle Projektmanager als auch an alle anderen staatlich, kommunal, wie auch immer finanzierten Kulturarbeiter ist, sich dieser veränderten Situation in Deutschland zu stellen und in dem, was sie täglich tun, die Flüchtlinge oder wie auch immer mit im Fokus zu haben. Ich glaube, eine Richtlinienerweiterung braucht es da nicht.
Gibt es weitere Fragen? Der Herr hier vorne in gelbem Pullover.
Danke. Dankeschön. Mein Name ist Jürgen Meyer, jetzt Erfurt, früher Sondershausen und zur Wendezeit Kulturdezernent, wie man das so schön nennt. Ich bin ein ganz großer Fan von der Vermarktung von Kulturleistungen. Für mich ist die thüringische Kultur ein exzellentes Verkaufsprodukt. Und deshalb haben mich meine Landräte jeweils geschickt, auf den Hosenboden zu setzen. Das habe ich auch gerne gemacht. Und deshalb heißt für mich ein ganz wichtiges Stichwort Kulturtourismus im Sinne der Vermarktung. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich mir vor allen Dingen auch, damit unser Kulturland weiterhin stark ist, für die Musikschulen, und ich hatte ja zur Wendezeit in Sondershausen eine, die nun heute wieder glücklicherweise einen altfürstlichen Namen wieder hat, nicht, dass für die Musikschulen sich irgendwann doch jemand aufrafft, die institutionelle Finanzierung durchzusetzen, damit wir unsere hochqualifizierten Musiklehrer dann auch richtig würdigen. Meine Frage an den Herrn Minister: Wir haben ja diese schlimme Situation, ist schon angesprochen worden, mit mehreren zuständigen Ministern. Und wir haben hier aus dem Hause Matschi, habe ich deshalb mal mitgebracht, Kulturkonzept des Freistaats Thüringen. Ist es noch brauchbar, muss ich mal so provokativ fragen. Ist es noch brauchbar? Wird dort eigentlich noch hineingeschaut? Ich habe es mit meinen Bachelorstudenten bearbeitet. Es ist sehr, sehr viel Gutes enthalten und hat auch richtig Geld gekostet. Der Herr Machnik hatte dann eine Tourismuskonzeption in Auftrag gegeben, die ja auch von der Presse entsprechend gewürdigt worden ist. Warum gehen die 2 Millionen Honorare woanders hin? Unsere Leute müssen doch auch wissen und wissen es auch. Und dann gab es ergänzend zu den 72 Seiten nochmal die zweite Auflage als Kulturtourismuskonzept für Thüringen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, nicht, im Hinblick auf die Vermarktung. Und deshalb würde ich gerne Schulterschluss suchen, dass wir auch die Produktivkraft von Kultur sehen und vermarkten.
Also die Frage ist dieses Kulturkonzept aus der vorherigen Regierung noch brauchbar? Und ansonsten haben wir Ihren Wunsch, glaube ich, verstanden, stärker auf den Kulturtourismus und auf die Vermarktung der Kultur nochmal zu gucken, beziehungsweise vielleicht auch da nochmal ein Statement zu bekommen.
Dazu in 3 Punkten. Punkt 1, das Kulturkonzept ist weiterhin Grundlage auch unseres politischen Handelns. Ganz klar, daraus leiten sich ja auch andere Themen, die wir bearbeiten, wie zum Beispiel Fortschreibung, Bibliothekentwicklungsplan etc. ab, wobei wir auch sagen müssen, wir haben jetzt gerade die Fortschreibung des Bibliothekentwicklungsplans fertig gehabt im Sommer. Das, was ich vorhin als Herausforderung der Flüchtlingsthematik für die Bibliotheken gesagt habe, ist da bisher unzureichend berücksichtigt, liegt in der Natur der Sache. Deshalb werden wir da einfach nacharbeiten müssen. Aber vieles davon findet sich eben auch in diesem Kulturkonzept aus dem Jahre 2012, das in seinen Grundprinzipien wirksam ist und auch für die Kulturverwaltung in vielen Punkten auch Maßstab des Handelns. Und deshalb spricht nichts dagegen, auf dieser Grundlage weiterhin zu arbeiten, und auch die dort formulierten Ziele sind, glaube ich, weiterhin gültig, zumal auch dieses Kulturkonzept ja in einem ausgesprochen ambitionierten, diskursiven Prozess entwickelt worden ist. Zweiter Punkt. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass wir mit dem Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium relativ intensiv zusammenarbeiten. Wir treffen uns jetzt im Januar, um eine ganze Reihe, und zwar alle Staatssekretäre, also aus der Staatskanzlei, Kollege Krückels für den Medienbereich und Frau Dr. Winter für Kultur und Europa, der Wissenschafts- und der Wirtschaftsstaatssekretär und natürlich die beiden Minister mit dem Ziel, erstmal nochmal zu bilanzieren, wie war die Zusammenarbeit in diesem Jahr, was ist uns gut gelungen, was ist uns nicht so gut gelungen, aber es geht vor allem darum, im Medienbereich haben wir überschneidende Interessen, da wollen wir zusammenarbeiten. Das Kulturthema trifft uns an verschiedenen Punkten. Das fängt an da mit der Tatsache, dass der Wirtschaftsminister Bauhaus Botschafter ist, dass beispielsweise aus dem Wirtschaftsministerium die Reformationsgeschäftsstelle in Eisenach mit 350.000 Euro finanziert wird. Das sind ja alles Themen, die wir zwischen den Häusern absprechen. Das heißt also, für den Bereich Kultur wird in ganzen Reihe von Punkten eben auch etwas getan, was nicht nur allein aus dem Einzelplan 02 kommt. Und wir wollen insbesondere über das Kulturtourismus-Thema reden. Über das Kulturtourismus-Thema deshalb, weil wir darüber reden wollen, welche Sichtweise gibt es bisher darauf, wo sehen wir auch Defizite. Und wenn der Ministerpräsident das Thema Hotelkapazitäten anspricht, dann ist das etwas, was extrem wichtig ist für Thüringer Kulturwirtschaft, denn wir schauen, also jetzt die Kollegin aus Meiningen weg, aber die Tatsache, dass dort ein Hotel zugemacht hat, hat eine relativ hohe Relevanz gehabt für überregionale Abonnement-Teilnehmer an dem Theater, aber wir merken das Gleiche natürlich auch bezogen auf Pakete, die wir schnüren könnten zwischen Museen und anderen Institutionen. Insofern ist uns das ein wichtiges Anliegen. Der Punkt ist aber, auch hier reden wir wieder darüber, was ist das Bild von Thüringen, was wir repräsentieren? Und ist das Bild der Thüringer Kultur ausschließlich das eins, das auf Residenzen beruht? Oder stellen wir beispielsweise fest, dass Thüringer Kultur Tourismus eben auch basiert beispielsweise auf einer aus einem ausgesprochen ansprechenden Ensemble von zeitgenössischer Kunst und Kultur etc. etc. Was für Festivale haben wir? Ich habe das Thema heute schon 2-3 Mal als Formulierung gemacht. Wie gehen wir mit der gesamten Bandbreite um? Und wenn wir sozusagen in unserer Tourismuskonzeption, und das ist ein bisschen mein Vorwurf an das bisherige Bild, quasi eine Barockisierung unseres Kulturlands vornehmen, dann werden wir nur annähernd dem gerecht, was Thüringen tatsächlich repräsentiert. Und insofern müssen wir darüber reden und wir müssen auch, und das gehört zu dem Bild mit dazu, das ist etwas, was ich in Altenburg ausführlich exemplifiziert habe, was für Chancen haben wir beispielsweise? S-Bahn-Anschluss Altenburg bezogen auf Leipzig für Zielgruppen, die wir haben wollen. Wir fordern gerade alle Theater, in der Kulturstiftung haben wir das mit den Museen gemacht, zu sagen, wisst ihr eigentlich, über wen wir reden, wenn wir über die Kulturtouristen in Thüringen reden? Letzter Satz dazu, Kranach-Ausstellung, Klassikstiftung Weimar, 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder Besucherinnen und Besucher waren avisiert, 49.000 waren es. Die Analyse sagt, 60% davon ist in der Personengruppe, die zu den zahlungskräftigsten Touristinnen und Touristen gehört, nämlich diejenigen zwischen 55 und 65. Und sozusagen darauf muss man aufbauen. Ich habe nun, bevor ich hierher kam, ein Jahr lang eine Hochschule, wo Wirtschaft und aber auch eben Tourismusmanagement gemacht wurde. Und wenn man sich anschaut, wie wir in Thüringen zum Teil über Kulturtourismus reden, dann hätte ich nicht übel Lust, zur alten Hochschule zu gehen und zu sagen, so jetzt hier 5 Masterarbeiten, 10 Bachelorarbeiten, nur zu der Frage, wie geht eigentlich dieses Land an dieses Thema ran? Weil ich glaube, da haben wir wirklich ein großes Potenzial und da müssen wir noch gar nicht viel machen. Aber es ist etwas, dem wir uns in jedem Fall widmen müssen. Insofern danke Eulen nach Athen getragen. Ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, weil das etwas ist, was uns tatsächlich ganz doll wichtig ist.
So, dann stelle ich doch noch mal die Frage, ich würde den Vorschlag machen, dass Sie vielleicht in einem kleineren Gespräch das noch vielleicht besprechen. Ich stelle noch mal die Frage, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Vielleicht sehen Sie sich nach 1,5 Stunden Kulturpolitik, was ja dann doch immer ein bisschen ein dröges Thema ist, auf Ihrem Nachhauseweg nach einem Umweg um eine Glühweinecke. Dann danke ich Ihnen allen recht herzlich. Herr Lange, jetzt.
Lieber Herr Subiela, bevor Sie das Schlusswort sagen.
Ich habe gerade versucht abzuheben.
Ja. Okay, hätte ich noch eine Bitte, weil das in den Verbänden sehr intensiv diskutiert wird. Wir werden dann natürlich mit Ihnen sprechen und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hoffe, dass das bisher auch immer so war, dass wir auch bei unterschiedlichen Auffassungen, dass das doch immer irgendwo fair war. Also ich würde schon gern nochmal die Frage nach dem Kulturfördergesetz stellen und dass Sie dazu vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, wie Sie das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sehen, denn das spielte ja eine entscheidende Rolle im Vorfeld auch. Und wie ist die Situation jetzt?
Wir haben in der vergangenen Woche im Koalitionsarbeitskreis das Arbeitsprogramm für 2016, also ich schaue, weil die kompetenteste grüne Kulturmitarbeiterin sitzt ja hier im Raum, deshalb habe ich kurz rübergeguckt zum Koalitionspartner, was den Koalitionsarbeitskreis betrifft, da haben wir über das Arbeitsprogramm geredet, da steht das Kulturfördergesetz mit drauf. Aber wir haben gesagt, das Kulturfördergesetz hat ja auch eine hohe Entlastungspotenzialfunktion, weil alles, was man sich wünscht, sozusagen packt man in dieses Gesetz rein und macht etwas, wo man im Ergebnis nur Enttäuschung produzieren kann. Nur. Insofern reden wir tatsächlich über Kulturförderpolitik in Thüringen. Und das ist mehr als ein Kulturfördergesetz. Wir werden nicht das Kulturraumgesetz von Sachsen abschreiben können und in Thüringen implementieren. Das nordrhein-westfälische Kulturfördergesetz zeigt aber auch, wie man ein Gesetz macht, wo man alles reinschreibt, was man bisher schon getan hat und sagt, so, jetzt haben wir hier ein Kulturfördergesetz. Wir geben 12 Millionen ohne irgendeine Auflage, außer dass die Kommunen genug Eigenanteil bringen müssen, für Kulturlastenausgleich aus. Wir haben die Debatte darüber, ich hatte das im Ausschuss angesprochen gehabt, Kenner wird das bestätigen können in der vergangenen Ausschusssitzung, dass wir darüber reden müssen vor dem Hintergrund des Verfassungsgerichtsurteils, das wir hatten zu der Frage Landes- und kommunale Aufgaben, dass wir darüber reden müssen, ist die verfassungsmäßige sozusagen Absicherung der Kulturförderung eigentlich ausreichend oder gelingt es uns auf diesem Weg auch, sagen wir mal, den Grundprinzipien des Verfassungsgerichtes Rechnung zu tragen und gleichzeitig auch argumentieren zu können, dass das Land mehr im Bereich sozusagen auch der Formulierung von Pflichtaufgaben tut. Sag aber auch, die Kulturförderpolitik-Debatte gehört auch, dazu gehört eben das Thema aufzurufen, in welchen Gebietskörperschaftsgrößen wollen wir welche Kulturaufgaben wahrnehmen und was sind auch, sagen wir mal, notwendige Größenordnungen für bestimmte Kultur, also für kulturelle Infrastruktur, weil wenn man sich, also ich bin ein großer Anhänger der ursprünglichen Ernst-Kommission, die in den 70er Jahren das Thema Länderfusionen bearbeitet hat und da sozusagen methodisch einen unter dem Gesichtspunkt, sagen wir mal, solidarischer Föderalismus und nicht Wettbewerbsföderalismus versucht hat zu ergründen, in welchen Größenordnungen welche Daseinsvorsorgeaufgaben zu erledigen sind. Das gehört zu einer Gesamtdebatte mit dazu und die werden wir im nächsten Jahr methodisch führen wollen. Heißt aber, dass wir möglicherweise nicht auch gleich im nächsten Jahr die Debatte abgeschlossen mit Gesetz durchs Land, durch den Landtag gebracht haben, sondern wir müssen tatsächlich darüber reden, was wir tun können und wollen. Und die Tatsache, dass wir jetzt einen Doppelhaushalt haben, hilft uns an der Stelle. Ich sage aber auch, wir haben eine Deckungslücke von 69 Millionen im Haushalt 2017, die noch nicht aufgelöst ist als Land. Und wir werden uns mit der aktuellen Haushaltsentwicklung auch mit der Frage auseinanderzusetzen haben. Und da wird die demokratische Oppositionsfraktion einen Blick drauf haben, wie diese Deckungslücke im Haushalt aufgelöst wird und wie das Land an der Stelle damit umgeht. Insofern, wir haben da tatsächlich ein ziemlich dickes Brett, was wir bohren und zuschneiden müssen.
Okay, danke. So, Politik ist das Bohren dicker Bretter, bekanntermaßen. Der Wahlslogan der Linken lautete vergangenes Jahr, wir werden nicht alles anders machen, aber vieles besser. Hoffen wir, dass wir in 5 Jahren oder in 4 Jahren am Ende der Legislaturperiode dieses über unsere Thüringer Kulturpolitik und die Auswirkungen sagen können. Ich danke Ihnen recht herzlich, den Anwesenden auf dem Publikum, Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Interesse. Und wie gesagt, ich nehme an, Sie wählen den Umweg über die Glühweinecke vielleicht noch. Guten Abend. Applaus